Bevor es gleich losgeht mit der Folge, haben wir noch eine Bitte an euch. Wie ihr ja wisst, hat der Berliner Bürgermeister uns ja schon eine Auszeichnung gegeben für Benes Spermiogramm. Aber jetzt kann unser Podcast hier, Mom and Dad Jokes, auch einen Preis bekommen.
Ihr könnt nämlich für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis und alles, was ihr dafür tun müsst, ist in die Shownotes zu gehen und den Link anzuklicken.
Würden wir uns sehr drüber freuen und unter allen, die abstimmen, verlosen wir eine Probe von Benes. Na, ihr wisst schon. Es fühlt sich irgendwie an, als würden wir uns medizinisch so chemisch ein Kind so zusammenbrauen in so einem Reagenzglas. Mega geiles Zeug. Ich bin high. Es ist wie damals. Das habe ich auch schon ganz oft gefunden. Killerzellen, das sind ja Zellen, die verhindern, dass sich da was einnistet und die richtig sagen, das muss vernichtet werden. Was denn? Das
klingt wie diese Band, die Killerpilze.
Stimmt. Mom and Dad Jokes.
Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne wären.
Und für Jokes.
Wow.
Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
Für euch machen wir einfach ein paar Untenrum-Gags.
Herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes, zu Folge 21. Wie fandst du das? Fandst du es cool? Ich habe das so ein bisschen so reingerollert, wie so ein Boxkampf-Ansager.
Das habe ich gemerkt, die Parallele, worauf du hinaus wolltest. Ich habe mich nur gefragt über herzlich willkommen.
Ja. Naja, das ist ja dieser, der hat doch so einen amerikanischen Akzent. Nee, der spricht so einfach Englisch, dieser Ansager, dieser ganz berühmte Box.
Ja, der sagt aber nicht herzlich willkommen.
Wäre komisch.
Das erinnert mich daran, dass wir neulich so eine Sendung gesehen haben, wo es um Dates oder so ging. Und da war eine Dame aus Sachsen, glaube ich. Und die hat immer Flirten gesagt.
Nee, Forst.
First? Nee, First. Aber auch Flirten. First und Flirten,
ja.
Wo ich sehr viele Ös und Üs rausgehört habe. Und so hat sich das für mich gerade angehört mit herzlich willkommen.
Ja, ja.
Ja.
So eine Mischung.
Es ist Folge 21 und während wir in den USA weilen, immer noch hoffentlich, um meinen Geburtstag dort zu zelebrieren, möchten wir mit euch in die Vergangenheit reisen und zwar in den Mai 2023. Und in dieser Folge berichten wir von der ersten Punktion, die ich hatte in unserem ersten IVF-Zyklus, wo mir die Eizellen entnommen werden sollten. Und ich kann das schon mal vorwegnehmen. Es ist schon wieder nicht so gelaufen, wie es geplant war. Wir wurden in allem, in unseren Hoffnungen, in der Behandlung, im ganzen Verlauf so ein bisschen zurückgeworfen. Es war nicht so eine leichte Zeit und vor allem hatte ich zu dem Zeitpunkt fast 3 Wochen Hormonstimulation hinter mir und ich glaube anvisiert waren mal so 11 Tage, also musste mich sehr lange spritzen und genau, dann kam der Tag mit der OP, wo die Eizellen entnommen wurden und was da passiert ist und wie es dann weiterging, das hört ihr, wenn das magische Zeitreisegeräusch kommt und wir zurückreisen zum 26. Mai 2023.
Hallo Ariana, wie geht es dir heute?
Ich habe das Gefühl, je länger wir aufnehmen, desto mehr Folgen wir haben, desto irrwitziger werden die Begrüßungen bei dir.
Ich werde einfach immer kreativer. Und habe so einen kleinen. Ich mache die ganze Folge jetzt mit einem kleinen Singsang.
Ich wollte gerade sagen, du hast eine sehr anstrengende Stimme dabei.
Ja.
Wie es mir geht, ich bin noch ein bisschen matschig, hatte ja gestern eine OP. Ja, aber den Rest erzählen wir gleich in der Folge, deswegen will ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Gut wie
immer,
ne?
Ich hatte keine OP, ich bin nicht so matschig.
Ja.
Bin natürlich in den gleichen Fahrwassern wie du unterwegs, gefühlsmäßig, aber weniger matschig.
Ich muss aber echt zugeben, manchmal wüsste ich gerne, wie es ist. Also manchmal würde ich gerne in dir drinstecken, wollte ich gerade sagen. Nee, aber tatsächlich habe ich manchmal sowas wie eine sehr große Neugierde, wie sich das wohl anfühlt, du zu sein. Wir haben das ja jetzt wirklich schon ausführlich in diversen Folgen hier besprochen und auch erörtert, warum sind, ich glaube, grundsätzlich Männer, aber in unserem Fall auch du oft so tiefenentspannt. Klar, weil ganz vieles davon einfach nicht deinen Körper betrifft. Trotzdem wüsste ich manchmal gerne, wie sich das anfühlt, wir erzählen gleich, was gestern passiert ist. Und ja, wie der gestrige Tag war und was das für das weitere Vorgehen bedeutet. Aber dass trotz all diesen Umständen es dir immer irgendwie noch einigermaßen gut geht, du mich aufbauen kannst und du auch noch irgendwie entspannt durchs Leben kommst. Dabei habe ich manchmal so ein Neugierde, vielleicht sogar ein bisschen so Neid oder ja, das also Bewunderung, so eine Mischung aus all dem, dass ich denke, ach, wie würde sich das anfühlen, wenn man so ganz unbefleckt davon durchs Leben geht.
Du kannst du rausfinden, du kannst jetzt einfach für 29,99 im Monat mein neues Mindset-Coaching, mein Mindset-Coaching buchen mit Erfolgsgarantie.
Echt? Wie gibst denn du diese Erfolgsgarantie? Du weißt, dass das Kartellamt da aufmerksam wird, ne?
Ja, aber das ist 100% alle.
Oder Wettbewerbs.
Alle haben danach ein Mindset.
Und aber ganz kurz mal, wie gibst du die Erfolgsgarantie für dein Programm? Das wüsste ich wirklich gerne.
Also wenn du da schon hinterfragst, ja, dann ist dieses Coaching nichts für dich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist wirklich die Basis, dass man mir glaubt, dass es eine Erfolgsgarantie gibt. Aber wenn du da schon anfängst, Fragen zu stellen, dann bin ich raus als dein Coach.
Na
dann kann
gut.
Ich dir nicht helfen.
Okay, dann hilf mir nicht. Dann bleibe ich einfach bei mir und bleibe auch bei meiner Therapeutin, ehrlich gesagt.
Na gut.
Bevor wir aber einsteigen, müssen wir einmal noch unseren Status machen.
Trommeln müssen wir.
Ganz genau. Und am Ende ein Tusch.
Nicht schwanger.
Ja, na gut. Ihr müsst wissen, es sind nur wenige Tage vergangen zwischen unserer letzten Folge und der heutigen, die wir aufnehmen. Aber da gestern die Punktion war, dachten wir, wir nehmen die Gefühle und die Emotionen mal frisch mit. Aber
schießen wir direkt mal nach.
Genau. Das wäre, glaube ich, tatsächlich aber wissenschaftlich, biologisch auch schwierig, jetzt in diesen wenigen, in diesen 4 oder 5 Tagen schwanger geworden zu sein. Von daher. Genau. Ja, gestern hatte ich die Punktion. Dazu kommen wir gleich. Wir wollen erstmal chronologisch das Ganze aufarbeiten. Und zwar, ich glaube, es war am Tag nach der letzten Folge, also nachdem wir das letzte Mal für euch was aufgenommen haben, hatte ich Therapie, also meine Therapiestunde. Und
nicht bei mir, sondern nee, bei deiner anderen Therapeutin.
Bei der, die dafür bezahlt wird.
Ja.
Genau. Und hab ihr erzählt, dass bei dem letzten Termin bei unserer Kinderwunschärztin, dass die Ärztin gesagt hatte, wie geht es Ihnen? Erstmal habe ich nicht mit der Therapeutin besprochen, aber als ich meiner Ärztin unserer Ärztin geantwortet habe, hat mich danach so ein ganz komisches Gefühl beschlichen. Kennst du das, wenn man seit Jahren, Jahrzehnten was automatisiert macht und dann hinterfragt man es auf einmal? Weil ich mich dann plötzlich gefragt habe, ich habe das kurz beantwortet und dachte dann, sag mal, fragt man eigentlich dann die Ärztin oder den Arzt auch und wie geht's Ihnen?
Und selber?
So ein bisschen, macht man das? Weil ich kam mir so komisch vor.
Ich hatte letztens tatsächlich eine Situation an einer Supermarktkasse.
Mhm.
Da war genau das war so ein bisschen so halbamerikanisch.
Was ist denn halbamerikanisch?
Naja, so dieses Hey, how are you? Und so, und dann geht man nicht wirklich drauf ein und Hey, fine, und dann war's das.
Und jemand hat dich auf Englisch gefragt?
Die Person vor mir wurde, wie waren das nochmal? Die Kassiererin und die Person vor mir haben sich begrüßt.
Mhm.
Und die Kassiererin hat, glaube ich, die Person hat dann eine Rückfrage gestellt, irgendwie mit gut und selbst. Und dann ging es aber einfach weiter mit dem Kassiervorgang. Also da kam da nichts.
Ach, das wurde nicht beantwortet?
Ja, genau. Es war einfach so tüt, tüt, tüt.
Auch mal schön dieses Piepsen in die Leere.
Ja.
Ah,
und
ja,
ich dachte,
okay.
Ah, ja gut. Das
ja,
tut mir jetzt leid.
Und ähnliches Gefühl hatte ich, weil meine Ärztin mich fragte, wie geht's Ihnen? Kann ich nachvollziehen, dass eine Ärztin eine Patientin fragt, vor allem in so einer Kinderwunschbehandlung. Aber ich habe mich dann ganz komisch gefühlt, dass ich meine Therapeutin nicht zurückfrage und wie geht's Ihnen, das ist mir klar. Weil die wird ja dafür bezahlt, dass wir die Stunde nutzen, über meine Gefühle zu sprechen. Aber bei der Ärztin habe ich danach so kurz gedacht, scheiße, ist das unhöflich, wenn man die Ärztin nicht fragt, wie geht's Ihnen? Oder?
Oh, drückt der Schuh.
Nee, sag mal ehrlich, was war ja deine Intention?
Na, so ein... Ja, naja, man kann ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Ärztin dann ein höfliches, ach gut, viel Arbeit, aber gut oder irgendwie sowas, ne? Sowas, was man so zwischenschiebt, damit man kann schon zeigen, dass nicht alles geil ist, aber
ja, ne,
viel Arbeit, stressig, ne? Wie immer. Aber schaffen wir schon. Sowas wäre dann wahrscheinlich so. Ich glaube nicht, dass sie dann ausgeschweift wäre. Ich glaube nicht, dass sie dann gesagt, ach, schön, dass sie fragen.
Aber bin ich ja auch nicht. Bin ja auch nicht ausgeschweift. Dazu kommen wir gleich.
Ja.
Ich habe ja ehrlich gesagt auch mit einer Höflichkeitsfloskel geantwortet, weil ich dachte, naja, wenn ich jetzt ernsthaft anfange, das zu sagen, dann sitzen wir übermorgen noch hier. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, weil ich habe ja auch eine Floskel benutzt, das könnte sie ja auch machen. Wäre das höflicher zu fragen? Und wie geht's Ihnen?
Ja, und selbst?
Ja, vielleicht muss ich mir das für die nächsten Termine mal merken.
Einfach so ein und selbst, und dann kann ja quasi das Gegenüber entscheiden, ob es einfach das wegpiepst oder nicht.
Weißt du, wie sich und selbst für mich anhört? Wie kennst du das, wenn Leute was bestellen und sagen, hallo, ich bekomme einmal die Suppe. Das finde ich so unhöflich. Das ist so, ich bekomme einmal, das habe ich neulich erst wieder gehabt, dass eine junge Frau ungefähr in meinem Alter vor mir stand und zu jemandem gesagt hat, ich weiß nicht, was sie haben wollte, das Mittagsmenü oder ein Getränk, und meinte, ich bekomme.
Ja.
Das finde ich so komisch, und ich muss zugeben, und selbst finde ich aber ähnlich. Das klingt irgendwie so.
Das ist auch die gleiche Person, die sich vorstellt mit der Michael.
Die Michaela.
Hallo, der Michael.
Naja gut, sollen wir nochmal zurück zu meiner Therapiestunde?
Ja.
Ja, also die Therapiestunde nach der letzten Aufnahme, also nach dem Termin bei unserer Ärztin, wo die Ärztin mich gefragt hatte, wie es mir geht. Und genau, meine Ärztin fragte mich, und wie geht's Ihnen? Und ich habe in dem Moment also mein Impuls war schon, einfach eine höfliche Antwort, eine Floskelantwort zu geben. Und da habe ich aber ganz kurz gekramt und hatte, und so habe ich das meiner Therapeutin dann auch gesagt, wie so ein Nebel im Kopf. Ich hatte keinen Zugriff darauf, wie es mir eigentlich geht und habe einfach so eine Floskelantwort gegeben und meinte, ja, bisschen stressig, aber sonst ganz gut, das sage ich, genau so sage ich es meistens.
Da muss ich jetzt nochmal einhaken. Ja. Ich glaube, dass es tatsächlich einen großen Unterschied gibt, ob ein medizinisches Fachpersonal dich fragt, wie es dir geht. Weil ich glaube, da geht es weniger so um, wie dein Tag so war, sondern es geht eher darum, hast du Schmerzen an der Einstichstelle?
Und da kann ich ganz klar sagen, ich weiß, was du meinst, aber nee, weil bei uns ist das so, da wird man immer von der Ärztin, dem Arzt im Wartezimmer abgeholt und dann zum jeweiligen Behandlungszimmer gebracht. Manchmal wirst du ja auch von jemandem vom Praxispersonal aufgerufen und die sagen dann in Zimmer 3 oder so. Bei uns in unserem Kinderwunschzentrum ist es aber so, dass Arzt oder Ärztin zum Wartezimmer kommen, deinen Namen sagen und mit dir zusammen dahin gehen oder mit einem zusammen. Und so war es ja auch. Meine Ärztin kam ins Wartezimmer, hat mich aufgerufen. Ich bin zu ihr gekommen, habe gesagt, hallo. Dann sind wir zusammen, hallo. Hallo, ich bin Ernie. Oh, ich bin Bert. Dann sind wir zusammen über den Flur gegangen. Und während wir gelaufen sind, hat sie mich enthusiastisch angeguckt und gesagt, wie geht's Ihnen?
Ja.
Also es ging nicht darum, ob ich Schmerzen habe, sondern sie wollte, glaube ich, wirklich so einfach allgemein um diesen...
Ja gut, aber die Frau kann auch arbeiten außerhalb ihres Zimmers, ne? Also die kann schon auf dem Flur auch schon mal eine berufliche Frage stellen.
Aber ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das war von der Ansprechpartnerin.
Stell mal vor, du hast ein gebrochenes Bein und liegst im Krankenhaus. Da kommt ein Arzt rein und fragt, und wie geht's? Und du sagst, oh, naja, irgendwie mit meiner Freundin gerade ein bisschen anstrengend und so. Nee, das Bein meine ich. Ich meine das Bein.
Aber bei dem Termin konnte er nur, also das, worum es ging, war im Ultraschall zu gucken, ob da genug Eizellen vorhanden sind. Das heißt, in dem Gespräch hätte sie eh nichts rausfinden können.
Nee, aber du spritzt ja die ganze Zeit. Also es könnte ja viel sein. Kann ja sein, dass du einen riesen blauen Fleck am Bauch hast.
Scheiße, jetzt finde ich es noch unangenehmer. Dann habe ich ihr wahrscheinlich falsch geantwortet. Naja, jedenfalls war es ja gut, dass ich das bei der Therapie so angesprochen habe, weil wir sind dann halt darauf gekommen, dass ich da keinen Zugriff drauf hatte. Mhm. Aber nicht, weil ich in dem Moment so überrascht war, sondern ich habe auch nach dem Termin nochmal drüber nachgedacht, ja, wie geht's mir eigentlich? Und ich konnte es nicht sagen. Genau, und dann hat meine Therapeutin mich gefragt, was ich glaube, woran das liegen kann oder was mich gerade beschäftigt. Und ja, es gibt gerade so ein paar familiäre Sachen, die irgendwie mich natürlich viel belasten, von denen sie auch weiß. Aber und das habe ich ja auch gesagt, macht die Kinderwunschbehandlung mir gerade wieder mehr Angst und Sorge. Also ich bin der Meinung, ich war jetzt, während wir in Kinderwunschbehandlung sind, eigentlich schon mal an einem ganz anderen Punkt und an einem Punkt, wo ich darauf vertraut habe, dass es schon irgendwann klappt und dass es passiert und dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist. Und jetzt ist da auf einmal wieder, ja, so viel Unsicherheit und so viel Sorge. Ich glaube vor allem deswegen, weil dieser Stimulationspart, den wir jetzt gerade bei diesem ersten IVF-Zyklus haben, der schon nicht so klappt, wie gewünscht und wie erwartet. Und das wirft mich, glaube ich, so krass zurück, weil das einfach ein Teil ist, muss ich wirklich sagen, das ist ein Teil, von dem ich mir sicher war, der klappt standardmäßig. Mhm. Der ist einstudiert, das ist 0815 Geschichte, das läuft überall gleich und auf einmal tauchen Probleme auf, mit denen ich nicht mal gerechnet hatte.
Das ist so ein bisschen also diese schwierige Zeit bei den Inseminationen und dann dieses Hoch mit nächster Schritt IVF. Und dann war so, wie du gerade meintest, man dachte, okay, und ab jetzt läuft es einfach in medizinischer Hand, läuft man hier jetzt durch. Und dann kam der Rückschlag, dass es anscheinend doch nicht so ist.
Ja, ich dachte irgendwie, die großen Hürden, die wir jetzt nehmen, sind diese krassen Kosten, diese vielen Spritzen, die operativen Eingriffe und dass hormonell halt meinem Körper ganz schön zugesetzt wird. Aber dass auch das, war vielleicht naiv von mir zu denken, dass auch das holprig verlaufen kann, das war mir einfach nicht klar. Und das hat mich dann schon ganz schön, aus der Bahn geworfen.
Jetzt Überraschung? Mir auch nicht.
Nee, war dir auch nicht klar?
Nö, ich hätte tatsächlich auch eher gedacht, dass es wirklich jetzt so ein, medizinischer, so ein bisschen Schema F-mäßig,
ja,
ne?
Genau.
Also klar, ob es dann klappt mit einer IVF oder nicht, dass das offen ist, das war mir sehr bewusst.
Ja,
aber dass halt quasi bis dahin schon mal so viele Stolpersteine noch sein können, das war mir nicht bewusst.
Ja, genau. Und ja, ich habe ja auch gesagt, meiner Therapeutin, dass das, was es wahrscheinlich für mich wieder so schwierig macht, ist, dass niemand sagen kann, warum das jetzt gerade so holprig läuft. Und ich lese ja natürlich auch immer viel, das merke ich schon auch selber. Wenn jetzt irgendjemand sagt, sag mal, merkt sie eigentlich, dass sie die ganze Zeit sich in Dinge reinsteigert und nachliest, das weiß ich. Aus irgendeinem Grund beruhigt mich das, dieses Nichtstun, dieses Untätigsein ist für mich ganz schlimm.
Na, weil du es ja auch nicht ausblenden kannst. Ich kann es ja ausblenden, weil ich bin nicht, genau. Ne, das ist ja der große Unterschied. Ja. Ich kann, wenn ich bei der Arbeit bin, wenn ich auf dem Rad sitze oder sowas, dann bin ich aktiv nicht damit beschäftigt. Also ich habe keine Einstichlöcher im Bauch. Ich nehme keine Pillen. Ne, bei mir klingeln nicht wieder die Wecker, weil ich mich spritzen muss und so was. Ich habe die Chance, das auszublenden, die du nicht hast, weil bei dir ist es halt immer präsent.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist für mich wie so ein Ventil. Also das belastet mich nicht. Im Gegenteil, dieses ständige Lesen und Recherchieren und Nachgucken hilft mir, weil wenn ich zum Beispiel Angst habe, okay, warum brennt das jetzt, was macht die Spritze oder diese Geschichte von neulich mit der Luft, die ich mir aus Versehen gespritzt habe. Es gibt mir einfach Sicherheit, Artikel zu lesen. Ich lese jetzt wenig so Forenbeiträge, nur bei Sachen, wo es um Erfahrungswerte geht. Aber meistens gucke ich nach medizinischen Artikeln oder sowas, um zu gucken, ist das schlimm, was macht man da? Und da stoße ich aber natürlich auch immer wieder darauf, dass die Wissenschaft oder WissenschaftlerInnen, oft BiologInnen, ReproduktionsmedizinerInnen, oft nicht sagen können, warum das bei einem Paar oder einer Einzelperson nicht funktioniert. Und das beschäftigt mich wahnsinnig, weil ich immer wieder denke, da sind wir wieder bei diesem großen Meer bei Nacht, dieses offene Meer bei Nacht, worüber wir neulich geredet haben. Ja, es macht mir halt einfach Angst. Da sind auch dann wieder Tränen geflossen bei der Therapeutin und da hat sie gefragt, was ich einen interessanten Punkt fand, ob ich diese Gedanken und diese Gefühle, die ich da habe, auch zulasse. Mhm. Und ich meinte sofort, eigentlich nicht, weil mein Kopf sagt, wir wollen doch positiv und optimistisch sein. Und auch meine Freundinnen sagen ja die ganze Zeit zu mir, ey, das klappt noch, ganz sicher. So, hab Geduld, das wird noch funktionieren. Was ich ja auch schätze, dass die das machen. Die wollen mich ja nur unterstützen. Und ich denke dann, ja, genau, ich möchte ja auch positiv und optimistisch sein. Und da passen ja diese großen Ängste, die ich habe, überhaupt nicht rein. Ich habe dann das Gefühl, weil ja auch, das sagen ja auch immer super viele, es ist Kopfsache und Einstellungssache und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt diese Ängste zulasse und diese Unsicherheiten, stehe ich mir ja selber im Weg und dann kann ich mir theoretisch auch noch einen Vorwurf machen, weil wenn mich da mal jemand fragen würde, aber bist du denn optimistisch und glaubst dran, dann müsste ich ja sagen, nee, weil zwischendurch habe ich immer Angst und heule und fühle mich unsicher und weiß nicht, ob das je klappt. Und da hat sie auch gesagt, dass aber von sowas, wenn man eigentlich Ängste hat, die man unterdrückt, von sowas kann dieses diffuse Nebelgefühl kommen, dass wenn man in sich reingeht und sich fragt, wie geht's mir eigentlich, dass man auf nichts kommt. Weil sie meinte, dass es, auch wenn man vom Kopf her gerne optimistisch wäre und hoffnungsvoll, schließt sich ja nicht aus, aber dass wenn man diese Gedanken, diese auch negativ behafteten Gedanken und Ängste hat, dass es super wichtig ist, dass man die zulässt und dass man die nicht verdrängt und sagt, ihr dürft nicht sein, sondern dass alle Emotionen quasi ihre Berechtigung haben und dass optimistisch sein und Ängste haben kein Widerspruch ist und dass beides parallel existieren kann und dass das ganz wichtig ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt, sie meinte, einfach nur dem Raum zu geben. Es geht nicht darum, von morgens bis abends zu heulen und zu sagen, es wird nie klappen. Und es geht genauso nicht darum, 24/7 zu sagen, doch, doch, ich bin ganz optimistisch und das andere zu verdrängen, sondern beides rauszulassen, beidem Raum zu geben und dieser blöde Satz, so alle Gefühle sind okay, aber dass man es genauso lebt. Und man kann am Montag um 18 Uhr denken, ich weiß es, es wird klappen, irgendwann wird es funktionieren und dann kann man Dienstag früh aufwachen um 7, okay, sind wir realistisch, um 8.50 Uhr.
Wow, also für alle Leute da draußen, für mich persönlich existiert um 7 Uhr morgens diese Person Ariana Barbori nicht, nie gesehen.
Selten, wenn dann schlecht gelaunt. Okay, dann wacht man am Dienstag auf um 8.50 Uhr und ist da plötzlich, wird zerfressen von einem unfassbar großen Gefühl der Hoffnungslosigkeit und der Angst, was noch so auf einen wartet. Und ja, sie hat mir halt einfach mit an die Hand gegeben, dass beides okay ist und beides sein darf und dass es kein Widerspruch ist und dass wichtig ist, es zuzulassen, weil nur dann hat man so einen Zugang zu dem, was man fühlt. Fand ich total, wie sagt man das, erhellend oder so. Ich hatte so einen Aha-Effekt, weil mir das nicht klar war. Ich finde es interessant, dass man manchmal sich so seine eigenen Gedanken macht, obwohl ich jetzt wirklich schon seit echt, ich glaube, Jahrzehnten in Therapie bin, merke ich, dass auch ich immer noch so Punkte habe, wo ich nicht drauf komme. Und ich spreche die dann manchmal gar nicht unbedingt an. Meine Therapeutin ist sehr gut darin, Dinge rauszuhören und nachzufragen und dann zu merken, meine Patientin oder Frau Barbori denkt offensichtlich, wenn sie traurig zwischendurch ist und hoffnungslos, dass sie damit ihrem eigenen Optimismus im Weg steht. Und das ist mir gar nicht als Gedanke so klar formuliert klar gewesen oder so ausformuliert klar gewesen. Und es hat mir sehr geholfen, dass sie nochmal so das so validiert hat und gesagt hat, das darf alles sein, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Und je mehr man das zulässt, desto einen besseren Zugang hat man dazu, wie man sich fühlt.
Ja, ist auch so ein bisschen dieses Embrace the Pain. Ist so ein bisschen, wenn man sich dem Gefühl oder was auch immer, ob das ein Schmerz ist, ob das ein Gefühl ist, wenn man sich dem stellt, dann hat man auch viel besser die Möglichkeit, damit umgehen zu lernen. Wenn man verdrängt es nicht und irgendwann übermannt einen das halt komplett, ne? Gerade wenn es oder überfraut einen das, ja, ob das jetzt wie bei dir so eine Gefühlslage ist, ob das ein Liebeskummer ist, ob das eine Trauer ist oder sowas, wenn man das wegdrückt, das hat man ja auch schon oft genug gehört, dann irgendwann ploppt es auf, völlig zusammenhangslos und macht dich völlig fertig.
Ja, so wie bei Leuten, die irgendwie einen Trauerfall komplett verdrängen.
Genau, einfach Business as usual machen. Ja, hier geht schon, ja, muss ja weitergehen und so. Und ein Jahr später ist halt so kompletter Breakdown.
Genau.
So. Und das ist halt dieses, je mehr man lernt, mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen und die zuzulassen und zu embracen, aber dann gleichzeitig auch nicht zu sehr drin zu versinken, desto besser kann man damit auch umgehen.
Ja, genau. Es war auf jeden Fall, was sie gesagt hat, sehr nachvollziehbar und total hilfreich für mich. Und ja, genau. Ich hoffe, dass wir dass ich diesen Nebel dadurch so nach und nach wegkriege, weil es ist kein schönes Gefühl. Das fühlt sich so, ich glaube, sie meinte, psychotherapeutisch heißt das Numbness oder so, also ein Taubheitsgefühl, dass man nicht weiß, wie fühle ich mich eigentlich, wie geht's mir gerade. Und seit wir darüber gesprochen haben, nehme ich das fast täglich wahr, dass ich merke, ich weiß gar nicht, wie es mir geht. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade in so einer Maschinerie und mache halt alles so brav mit, weine jetzt nicht großartig, aber habe auch sonst jetzt keine großen Glücksgefühle oder so, sondern macht's hier einfach gerade so mit, aber wie geht's mir eigentlich so?
Werbung. Ariana.
Benedikt.
Sag doch den Leuten mal, was ich liebe.
Alles, was zwei Räder hat und wo Fahr vorne dran ist.
Ich liebe Radsport.
Ja, ich weiß.
Und ich liebe Radsport gucken. Gucken vor allem. Gucke ich gerne. Weiß. Weißt du, was das Problem an Radrennen ist?
Das Radrennen.
Nee, die sind,
für mich.
Nee, die sind sehr lang und die halten sich vor allem nicht an die Zeiten, wo ich irgendwie zu Hause bin oder im WLAN bin.
Das stimmt.
Und das heißt, ich muss sehr lange, sehr viel über mein Handy streamen.
Ja, wir haben ja neulich einen Kinderwagen ausprobiert und da hast du schon getestet, wie du dein Handy reinstellen kannst, damit du dann, wenn das Kind da ist, beim Kinderwagen fahren, Radrennen auf dem Handy gucken kannst.
Genau, und was ist dann? Dann bin ich mich draußen unterwegs mit dem Kind, mit Kinderwagen und mit Radrennen. Und dann, ne, was passiert? Schwuppdiwupps.
Ist das Internet aus?
Ist das Internet aus?
Das ist alle. Kein Datenvolumen mehr. Ist das das, worauf du anspielst?
Das ist das Problem.
Ja, und ich krieg's ja manchmal mit, so ein Radrennen geht ja mehrere Stunden, ne?
Ja.
Also es ist wirklich absurd. Ja.
Teilweise 7 Stunden.
Das Gute ist, es gibt ja nicht nur Probleme auf dieser Welt, es gibt ja auch Lösungen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass unser heutiger Werbepartner Frank ist, die uns bei dieser Folge unterstützen, denn die machen all diese Dinge zu gar keinem Problem mehr. Denn Frank gibt es jetzt inklusive 5G. Frank ist euer günstiger Tarif im besten D-Netz, denn das ist das, wenn ihr euch fragt, was ist das, was die Leute haben wollen? Also auch ihr, es ist das D-Netz, Leute. Und ihr könnt den Vertrag bzw. den Tarif vollständig per App abschließen und auch verwalten. Müsst also nicht mehr irgendwo anrufen. Ich habe da auch das Gefühl, das ist das, was man heutzutage nicht mehr will. Man möchte nicht mehr irgendwo anrufen.
Also ich vor allem nicht.
Und mit Menschen sprechen in Hotlines. Perfekt. Könnt ihr ganz stressfrei machen per App. Habt auch keine Vertragslaufzeit. Und ihr bekommt bei Frank entweder 10 Gigabyte für 10 Euro oder wenn ihr Vielsurferin seid, also wenn ihr sagt, das Surfbrett, das Internet und ich, wir sind Friends, wir sind richtig dicke, dann bekommt ihr 20 Gigabyte für 15 Euro. Könnt ihr also wählen. Außerdem könnt ihr monatlich kündigen. Gibt es eigentlich keinen Grund für, wenn ihr bei Frank seid, aber könnt ihr, wenn ihr möchtet. Ihr habt alle Möglichkeiten, sie stehen euch offen. Ihr habt eine Allnet-Flat, das heißt telefonieren und SMS, so viel ihr wollt. Und ihr bekommt das beste Telekom-Netz mit 5G. Aber das ist noch nicht alles, denn Frank ist nicht von gestern, auch nicht von vorgestern. Frank ist nicht mal von heute, sondern eigentlich ist Frank von morgen. Sie sind so wahnsinnig zukunftsmäßig ausgerichtet. Ihr könnt nämlich bei Frank nicht nur mit SEPA-Lastschrift zahlen, sondern auch mit PayPal. Und jetzt kommt das Beste, ein Bonbon, könnte man das sagen, ein Leckerli.
Ein Schmankerl.
Ein Schmankerl. Bis zum 30. Juni nämlich könnt ihr euch und eure FreundInnen vierfach belohnen und euch jeweils, also pro Person, 4 Gigabyte on top sichern. Das heißt, ihr bekommt je nach dem Tarif, den ihr bei Frank habt, 14 Gigabyte für 10 Euro oder 24 Gigabyte für 15 Euro.
Ich fasse euch das einfach nochmal zusammen. Mit
sehr
dem
gerne.
Code JOKES4, JOKES 4 als Zahl.
Und jetzt muss man sagen, das J vorne groß.
Das J groß.
Und den Rest klein.
So, dann
JOKES 4.
JOKES 4 mit großem J und mit 4 als Zahl.
Genau.
Bekommt ihr bis zum 30.06. 4 GB on top jeden Monat. Wie das alles funktioniert, erfahrt ihr auf frank.de/jokes oder noch einfacher, ihr klickt einfach den Link in unseren Shownotes.
Werbung Ende. Aber ich will mir natürlich trotzdem noch treu bleiben, deswegen habe ich wieder recherchiert. Ich hatte so einen Moment und dachte, also es lässt mich trotzdem nicht los und ich glaube, dass, ich weiß es ja durch die Therapie, dass ich ein Thema mit Kontrolle habe und ich glaube, dass dieses Kinderwunschthema und diese Behandlung immer wieder den gleichen Punkt triggert, dieses Dinge, die man nicht kontrollieren kann, zum Beispiel, wenn man eine gute Eizelle hat, die sich hat befruchten lassen und die nistet sich dann nicht ein, wenn die eingesetzt wurde. Das ist für mich ein Thema, was ich nicht greifen und nicht verstehen und nicht fassen kann. Was passiert da? Warum kann einem das niemand sagen? Mittlerweile weiß ich, dass es Implantationsversagen heißt, weil dieses sich einnisten der Eizelle wird implantieren genannt. Und man findet ganz oft diesen Punkt, ja, am Ende kann man es oft nicht sagen, haben auch WissenschaftlerInnen noch keine Antwort darauf. Aber es gibt natürlich auch oft ganz eindeutige Gründe. Zum Beispiel sowas wie Endometriose. Das ist, glaube ich, so einer der bekanntesten Gründe, warum nachgewiesen werden kann, aha, diese befruchtete Eizelle kann sich nicht einnisten. Dann, das habe ich auch schon ganz oft gefunden, Killerzellen. Das sind ja Zellen, die verhindern, dass sich da was einnistet und die richtig sagen, das muss vernichtet werden. Was denn?
Klingt wie diese Band, die Killerpilze.
Stimmt. War die nicht sowas wie Tokyo Hotel, oder?
Als Kinder, ne?
Sowas in der Art. Tokyo Hotel als Kinder, ja. Dann gibt es, dass das Immunsystem der Frau die Spermien des Mannes bekämpft. Das finde ich auch interessant. Oder die Eizelle. Also, dass das Immunsystem merkt, warte mal, da ist ein Eindringling in unserem System, der darf hier nicht sein. Dann gibt es Probleme beim Aufbau der Gebärmutterschleimhaut und so weiter und so weiter. Es gibt super viele Punkte, an denen es scheitern kann. Einer davon ist eben auch eine chronisch entzündete Gebärmutter. Das haben wohl auch super viele Frauen. Und da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet in einer der letzten Folgen, dass man da sehr schnell, wenn man über dieses Thema spricht oder recherchiert, auf die Uniklinik Jena kommt. Die sind ja irgendwie Vorreiter bei so einem Testverfahren oder sowas und können das in ganz vielen Fällen wohl belegen oder widerlegen, ob es daran liegt. Und da musste ich irgendwie nochmal drüber nachdenken und dachte, vielleicht ist es ein Punkt, den man dadurch ausschließen kann, wenn das bei so vielen Frauen vorkommt und das der Grund ist. Das hatte ich nämlich auch in vielen Foren gelesen, dass bei super vielen Frauen war eine chronisch entzündete Gebärmutter der Punkt. Und habe dann auf deren Seite geguckt, wie das funktioniert. Hat sich für mich nicht ganz erschlossen, weil man muss nicht dort direkt hin. Man kann auch, glaube ich, die eigene Ärztin oder den eigenen Arzt eine Biopsie machen lassen und schickt dann nach Jena die Probe in so einem Probenröhrchen. Das Röhrchen bestellt man aber vorher bei denen, das schicken die einem nach Hause. Ich habe es nicht ganz verstanden, deswegen dachte ich, es ist einfacher, wenn ich dann einmal eine Mail schreibe und frage, wie es läuft und die sagen mir das dann. Weil es gibt auch irgendwie nur einen bestimmten Zeitraum, in dem man diese Biopsie machen kann, fand ich irgendwie sehr nicht ganz eindeutig und etwas verwirrend. Und die hatten mir geschrieben, dass man das alles am Telefon leichter beantworten kann als per E-Mail. Also habe ich denen meine Nummer geschickt und dachte, super, dann melden die sich irgendwann. War gerade bei der Drogerie, stehe an der Kasse und habe mir einen Rosenquarzstein gekauft, mit dem man das Gesicht massieren kann. Will den gerade bezahlen. Da klingelt mein Handy mit einer unbekannten Nummer. Das habe ich selten gesehen bis jetzt. Und da unten stand Jena, Thüringen.
Ja.
Also da stand das Gebiet, aus dem diese Nummer anruft, weil es eine Festnetznummer war, glaube ich. Oder vielleicht war es auch eine Handynummer. Aber da stand auf jeden Fall Jena, Thüringen. Und in meinem Kopf war natürlich sofort, das sind die aus der Uniklinik. Und ich wollte so schnell da rangehen, habe ganz schnell bezahlt, bin ran. Und da hat sich eine super nette Frau gemeldet, die dort im Labor arbeitet. Und sie meinte, sie versucht jetzt mal, mir alle meine Fragen zu beantworten. Die war wirklich total nett, hat sich richtig viel Zeit genommen und meinte, dass eben oft eine chronisch entzündete Gebärmutter verantwortlich dafür sein kann, dass eine befruchtete Eizelle, die bei uns ja dann eingesetzt werden sollte, hoffentlich eingesetzt werden soll, für eine nicht geglückte Einnistung sorgt und dass man das anhand von Plasmazellen testen kann. Und in den meisten Fällen wird dann eine Behandlung mit einem Antibiotikum empfohlen, Doxycyclin, das benutzen die wohl meistens. Genau, und ich hatte genau das nämlich schon super oft gelesen, dass es daran liegt und dass das dann so behandelt wird. Und die hat mir das dann alles erklären können mit diesem Verfahren und meinte, dass die Biopsie in einem natürlichen Zyklus stattfinden muss. Das ist ein bisschen der Downer, weil sonst sind die Ergebnisse, glaube ich, durch die Hormonstimulation verfälscht. Genau, also das ist nicht so optimal. Sprich, man könnte jetzt nicht, bei dieser Punktion, die da noch bevorstand, die Probe nehmen, weil ich ja gerade mitten in so einem Stimulationszyklus bin. Sie hatte mir empfohlen, es war natürlich schwierig für mich, weil es wieder mit Geduld und Zeit zu tun hatte, dass ich das einmal bei unserer Kinderwunschärztin anspreche und ihr sage, dass die letzte Biopsie ja schon eine Weile her ist. Das war im November, da hatte ich ja diese Hysteroskopie, ne, wo nachgeguckt wurde, sind die Eileiter frei, woraus kam, dass eine Eileiter zu ist, der linke, und wo die geguckt haben, ob ich Endometriose habe. Und da wurde auch eine Biopsie genommen. Und genau, sie hat mir den Tipp gegeben, bei unserer Ärztin das anzusprechen und zu sagen, dass ich da gerne eine Nachkontrolle hätte und dass dann könnte die Ärztin eine Probe nehmen und die könnte man dann nach Jena schicken. Aber sie wurde aufmerksam, als ich gesagt habe, dass ich im November schon mal einen Eingriff hatte, weil sie meinte, ich kann ihr gerne meinen Befund schicken von damals. Mhm. Und dann guckt sie drauf, weil es gibt wohl ein bestimmtes Labor in Mannheim oder so.
Monnem,
mit dem arbeiten die zusammen oder das, da war, da von dem weiß sie irgendwie, dass die das exakt gleiche Testverfahren wie die in Jena benutzen. Und dann meinte sie, dann wäre das genau das, was sie auch machen würde und dann wäre das schon eindeutig quasi. Genau, und sie meinte, ich soll ihr einfach den Befund schicken und sie guckt da mal drüber. Total nett. Habe ich beim Kinderwunschzentrum angerufen, mich schon darauf eingestellt, dass es jetzt ewig dauert, weil solche Vorgänge sind manchmal ein bisschen langwierig. Nach 3 Minuten hatte ich den Laborbefund und den OP-Bericht von November. Mega gut, per E-Mail. Habe beides zu der netten Dame nach Jena geschickt und habe mir das auch selbst nochmal angeguckt und habe sofort gesehen, scheiße, bei dem Labor steht nicht Mannheim, sondern es war irgendein Berliner Labor, wo ich war schon richtig traurig und dachte, Mist, das wäre jetzt sehr einfach gewesen, wenn es einfach das Labor gewesen wäre. Und da standen, ich glaube, da stand 8 Zellen pro Quadratmillimeter oder irgendwie sowas, was laut Befund dann leicht erhöht ist. Und in dem Moment, ich habe das auf der Straße, bin aus der Drogerie raus, habe mit der Dame aus Jena telefoniert, aus dem Labor, habe von dort im Laufen das Kinderwunschzentrum angerufen, habe während des Laufens die E-Mail bekommen und während ich in Richtung meines nächsten Ziels laufe, ruft die Dame aus Jena nochmal an, von der Uniklinik, und hat gesagt, sie hat die Befunde bekommen und sie hat auch schon reingeguckt und sie meinte, das Testverfahren, was da in Berlin benutzt wurde, ist genau das gleiche. Das konnte sie irgendwie an der Mengenangabe der Zellen oder irgendwie, frag mich nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat sie auch so Laser-Röntgenaugen und hat durchs PDF durchgeguckt. Ich weiß es nicht. Hat die Metadaten ausgelesen.
Profis einfach.
Genau, Profis. Einmal mit Profis arbeiten. Sie meinte auf jeden Fall, dass sie erkennt, dass das Testverfahren genau das gleiche ist und dass es dann nur auf die Handlungsempfehlung ankommt, beziehungsweise auf die Richtlinien, weil es gibt Labore oder Kliniken, die sagen, also jetzt ist nur ein Beispiel, ab 3 Zellen, 3 Killerzellen oder Plasmazellen pro Quadratmillimeter würde man empfehlen, das behandeln zu lassen. Bei anderen sagt man erst ab 7 und so weiter. Das habe ich auch schon oft bemerkt. Das ist ja auch so, wenn du zum Beispiel einen Eisenwert abnehmen lässt oder einen Schilddrüsenwert, dann gibt es einmal den Wert an sich. Und dann gibt es aber noch die Parameter, die jedes Labor benutzt. Die einen sagen, der Wert ist ab 2 erhöht. Die anderen sagen, der Wert ist erst ab 2,3 erhöht. Genau. Und da meinte sie, kommt es sehr auf die Richtlinien an. Und bei den Richtlinien von der Uniklinik in Jena wäre ich damit schon drüber, ich weiß nicht mehr, was ich da hatte, und da, beziehungsweise ich glaube, ich hatte 8 und die empfehlen das ab 5 Zellen oder sowas, eine Therapie pro Quadratmillimeter. Genau, das heißt, das wusste ich alles schon mal, dass wenn ich in Jena die Biopsie gehabt hätte, hätten die gesagt, oh ja, da sollten wir was machen. Es gibt einen Anhaltspunkt, dass es eine chronisch entzündete Gebärmutter sein könnte und ich werde nicht in diesem Zyklus eine Nachkontrolle machen lassen können, weil wir uns nicht im natürlichen Zyklus befinden. Sprich, ich mir wieder super viele Gedanken gemacht, weil ich dachte, scheiße. Ich habe nämlich so viele Erfahrungsberichte im Internet jetzt von Frauen gelesen, bei denen es daran gelegen hat und bei denen es nicht geklappt hat, solange die diese unbehandelte chronische Gebärmutterentzündung hatten und dachte, ey, wenn das jetzt bei mir noch gar nicht therapiert ist, dann wird ja der Embryotransfer, sollten wir einen machen können, überhaupt nicht positiv und erfolgsversprechend verlaufen. Und ich halte mich da, das weiß ich selber von mir, ich halte mich da manchmal an so Sachen fest. Ich habe das jetzt gefunden, ich weiß, dass das ein Punkt sein könnte und jetzt ist es für mich so der größtmögliche Faktor, der irgendwie ausgemerzt werden muss. Ja, aber ich wusste ja, dass ich 2 Tage später diese Punktion haben sollte und dass es jetzt viel zu chaotisch ist, vorher nochmal im Kinderwunschzentrum anzurufen, meine Ärztin dazwischendurch verrückt zu machen und habe mir gesagt, okay, ich bin ja eh dann bei der Punktion da und dann werde ich einfach mit ihr darüber sprechen. So.
Waren Sie schon mal in Jena?
Aber ich finde, da merkt man, also natürlich, das möchte ich auch nochmal betonen, jeder Mensch, jede Frau, jede Person, die irgendwie in einer Kinderwunschbehandlung involviert ist, geht natürlich anders damit um. Ich will gar nicht sagen, ja, so sind alle oder so müssen alle sein oder wie auch immer. Aber das ist eben auch eine Art, damit umzugehen, so wie ich das mache. Mir hilft es halt, mich viel zu informieren, viel zu gucken, was kann ich noch machen, um unsere Chancen zu verbessern oder um irgendwie was beizutragen.
Ja, gerade weil du ja zwischen den einzelnen Arztterminen quasi so völlig in der Schwebe so ein bisschen bist, ne? Das ist ja,
ja
dann
total.
So,
dieses Warten ist auch immer so schrecklich.
Ja. Da will man natürlich zwischendurch noch mehr erfahren, als dass es möglich wäre. Da kannst du ja nicht ständig die Ärztin anrufen.
Ja, oder gucken, was kann ich noch tun oder was kann man noch ausschließen, weil das Thema hatten wir auch schon, dass ich der Meinung bin, dass ÄrztInnen auch nur einen gewissen, ja, wie soll ich das sagen, nicht Horizont haben, aber nur eine gewisse Kapazität an Energie und Hirnschmalz oder Hingabe, die sie für jeden einzelnen ihrer PatientInnen aufwenden können. Und dass es einfach gut ist, wenn man auch ein bisschen eine Eigeninitiative mitbringt.
Klar, wenn man das dann auch, das hatten wir auch schon, wenn man das dann auch richtig rüberbringt, dann schadet das auf jeden Fall nicht, ne?
Genau. Ja, abends hatte ich dann noch so einen kleinen Downer-Moment, weil ich ein Posting gesehen habe von ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, Rianne Meyer, glaube ich. Sie macht so Comedy, ich glaube, das kommt aus den Niederlanden und habe ein Reel oder so von ihr gesehen, wo sie zum Arzt, sie hatte einen Arzttermin und hat gesagt, dass sie jetzt einen Zettel abholt, auf dem das Geschlecht steht. Und ich sehe dieses Reel und denke, ist die schwanger? Weil wenn so Personen des öffentlichen Lebens schwanger sind, das kriegt man ja meistens mit. Das zieht ja dann selten an einem vorbei, wenn man denen irgendwie folgt oder die witzig findet oder irgendwie die sympathisch findet. Und bin dann auf ihr Profil gegangen und habe da tatsächlich eine Schwangerschaftsverkündung gesehen. Hatte sie ganz süß gemacht, ganz schlicht und ohne jetzt groß mit Konfettikanonen und so. Und das war so krass zu merken, wie in mir sich so Sekunde für Sekunde der, ich sag's jetzt mal Neid, obwohl ich das den Begriff eigentlich nicht mag, weil er so negativ besetzt ist. Neid und Eifersucht sind irgendwie, da schwingen so, finde ich, ganz viel so Missgunst und so schwingt damit.
Ja, habe ich tatsächlich aber letzte Folge auch schon überlegt, ob, weil wir da ja auch drüber geredet haben, wie das ist, wenn andere Leute schwanger werden. Das ist, glaube ich, echt, aber es ist also egal, wie man das Wort jetzt konnotiert, dass es aber schon gerade in diesem Zusammenhang eine Neidgeschichte ist auch.
Ja, natürlich. In dem Moment habe ich das auch total deutlich gemerkt. Also da hat sich auch bei mir so ein Bild zusammengebaut oder beziehungsweise wie so eine wunderschöne Postkarte habe ich so gesehen, ey, die hat, keine Ahnung, 4 Millionen Follower auf Instagram. Die hat ein unfassbar wunderschönes, großes Haus. Die hatte letztes Jahr eine Hammerhochzeit in der Toskana mit 1000 Freundinnen. Alles sah so mega aus, war wunderschön. Sie hatte ein bildschönes Kleid an, in Kleidergröße 34 und jetzt ist sie ein Dreivierteljahr später auch noch schwanger. Ist ja klar, bei ihr läuft alles perfekt. Und dann habe ich bei ihren Postings weitergescrollt und habe einen Post gesehen von ihr, wo sie so einen Tagebucheintrag von sich gepostet hat, ein Foto hochgeladen hat von den Gedanken, die sie notiert hat. Und da stand, der war ein paar Wochen alt, dass sie Bauchschmerzen hat. Also jetzt ist sie, glaube ich, irgendwie im, was weiß ich, vierten Monat oder fünften Monat. Und vor ein paar Wochen hatte sie in ihr Tagebuch geschrieben und das halt als Posting hochgeladen, dass sie Angst hat, weil sie Bauchschmerzen hat. Und das sich gerade genauso anfühlt wie bei der Fehlgeburt, die sie davor hatte. Und dass sie jetzt ganz große Angst hat. Und ich habe mich auf einmal so, also ich hatte zwei Gefühle. Das eine war, dass ich mich total dafür geschämt habe, dass ich davor so missgünstige Gedanken hatte oder so Neidgedanken und mir gesagt, ja, ist ja klar, sie hat ja das perfekte Leben. Natürlich wird sie jetzt auch noch direkt schwanger nach der Hochzeit. Das tat mir total leid und genau, habe mich richtig geschämt dafür, dass ich ihr gegenüber so missgünstige Gedanken hatte. Und das zweite Gefühl war, dass ich so ein Gefühl hatte von Verbundenheit, weil ich dachte, irgendwie, es gibt so viele Schicksale, die man, mit denen man immer wieder in Berührung kommt, rund um dieses Thema. Natürlich noch andere, das ist mir total klar, aber ich meine jetzt nur auf das Thema bezogen. Und man ist eigentlich nie alleine. Man kann immer davon ausgehen, dass es so viele Mitleidende quasi gibt, denen was Ähnliches passiert, die durch Ähnliches durchmussten. Und ja, es war total verrückt irgendwie, wie dann dieses, was sie wieder so menschlich gemacht hat, dieses Posting so verletzlich, dass sie eine Fehlgeburt hatte, wie auf einmal so, alles, was ich vorher gefühlt und gedacht habe, plötzlich ganz klein geworden ist und ich dachte, Mann, ey, die hat auch einfach
ein kompletter Perspektivwechsel plötzlich, ne?
Ja, total. Ja. Ich hatte das auch gepostet, weil ich dachte, da kann man ja offen mit umgehen. Also, ich habe das gepostet, was ich für unterschiedliche Gefühle quasi hatte, und da hat mir eine Freundin oder Bekannte geschrieben, die ich aber nicht so oft, hat mir einen ganz lieben Text geschrieben und gesagt, dass sie auch vor kurzem eine Fehlgeburt hatte, und ich dachte so, auch das wusste ich nicht. Mhm. Also, ja, wie krass einfach. Habe ganz viele empathische Nachrichten bekommen und ganz viele Frauen, denen es genauso geht, die diese Gedanken kennen. Es war eine einzige, deswegen die Verteilung ist sehr klar, aber ich dachte, ich erwähne es trotzdem mal, von einer Frau ohne Profilbild, ohne Postings, also privates Profil und nichts hochgeladen, mit so einem seriösen Namen wie Chipmunk98 oder irgendwas.
Das ist mein Fake-Profil.
Das ist dein Fake-Profil. Sagt es nicht, das gab es mal vor ein paar Jahren in England, so eine riesige Bloggerin, wo der Mann dann, wie heißen die nochmal? Die haben 4 Kinder oder so, ich glaube 4 Mädchen. Und das waren so, sie ist Hebamme und was hat er nochmal gemacht? Ingenieur oder sowas? Ja, irgendwie, oder Berater. Und ich kannte echt viele Leute, die denen gefolgt sind, weil die hatten einen coolen Stil, die haben ein Haus toll eingerichtet, die waren irgendwie cool mit ihren Kindern. Und auf einmal war ihr Profil, beide waren gelöscht oder nur ihrs? Und dann kam nach und nach raus, das habe ich dann so auf so englischen Seiten gelesen, dass der Mann über Monate hinweg, glaube ich, von irgendjemandem im Internet beleidigt wurde oder ganz viel in so Gossip-Foren ausgebreitet wurde. Und da kam dann raus, dass es seine eigene Frau war. Richtig krass, das ist wie so eine Serie, die man guckt. Wie hieß es denn nochmal?
Ja,
Father of Daughters hieß es.
Okay.
Genau, sein Profil bei Instagram, den gibt es, glaube ich, wieder. Der ist irgendwann zurückgekommen. Heißt Father of Daughters und sie heißt, glaube ich, Mother of Daughters oder so. Ja, richtig krass, genau. Und ja, die hat sich dann Fake-Profile angelegt und hat dann irgendwie auch öffentlich gesagt, warum sie das gemacht hat und irgendwie.
Einfach um immer auf den Boden der Tatsachen wieder zurückzuholen.
So ein bisschen. Es hatte so ein bisschen was mit Neid, glaube ich, zu tun tatsächlich. Und ja, ich weiß nicht mehr, wie sie es erklärt hat, aber ich fand es wirklich krass, weil es war wie so ein Filmplot irgendwie.
Sehr absurd.
Ja, also falls du auf die Idee kommen solltest, es zu machen, du bist nicht der Erste.
Okay, schau, dann lasse ich das.
Also, aber Chipmunk98 oder wie auch immer sie es, hat mir geschrieben, ungefähr, ich habe sie blockiert, deswegen weiß ich es nicht mehr genau, irgendwie sowas wie, dass die Aktion von mir das allerletzte wäre, also das, was ich da gepostet habe und was ich auch meine Gedanken dazu, und ob ich denn anderen Menschen ihr Glück nicht gönnen würde, dass sie auch schon sehr, sehr lange in Kinderwunschbehandlung wäre, aber dass sie sich trotzdem immer für andere mitfreuen könnte, dass man denen doch nichts wegnimmt, und ob ich gerade ernsthaft sage, dass das Glück der anderen nur in Ordnung ist, wenn die dafür auch eine Fehlgeburt hatten. Eigentlich kriegt das Ganze schon viel zu viel Platz, dass ich es hier überhaupt ausspreche, weil es war eine blöde Nachricht und so viel andere, die mitfühlend waren oder die meinten, dass sie dieses Gefühl kennen. Und kennst du das? Manchmal sind Nachrichten, also ich glaube, du kriegst nicht so viele Hassnachrichten, ich jetzt auch nicht, aber manchmal, wenn man so eine kritische Nachricht bekommt, dann ist die so dreist und so giftig formuliert, dass ich sofort weiß, ey, wenn ich diese Person im echten Leben getroffen hätte, wir wären niemals in ein Gespräch gekommen, wir wären nie auf einer Wellenlänge gewesen, und ich brauche mir gar keine Gedanken darüber machen, weil ich mit dieser Person im echten Leben gar keine Überschneidung gehabt hätte.
Ja.
Und ich brauche mich nicht im Internet jetzt von jemand anonym irgendwie zusammenfalten lassen.
Ja, eben. Und außerdem hätte die Person das im echten Leben auch nicht gemacht, weil sie da nicht den Schutz des Bildschirms vor
das
sich
sowieso
gehabt hätte. Insofern
aber
ist es egal, was Leute im Internet
auch
schreiben.
Inhaltlich, und ich dachte aber, ich erwähne es, weil ich mir vorstellen kann, dass A, Leute auch im echten Leben anderen sowas sagen, oder Leute, die diesen Podcast hören, sowas gesagt bekommen und sich das zu Herzen nehmen. Und den möchte ich nur sagen, abgesehen davon, dass sie meine Aussage völlig verdreht hat. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass man nur Glück empfinden darf, wenn man eine Fehlgeburt hatte. Und ich habe auch nicht gesagt, dass alle, die schwanger sind, ohne vorher Probleme zu haben, dass es denen nicht gegönnt ist und so, dieses Glück nicht erleben dürfen. Aber ja, das nur so dahingestellt. Falls ihr in der Kinderwunschbehandlung seid oder wart oder ihr könnt nicht schwanger werden oder habt Schwierigkeiten, wie auch immer, auf diesem Weg, ihr dürft neidisch sein, ihr dürft missgünstige Gedanken haben und ihr dürft dieses Gefühl haben von, ihr könnt euch nicht mitfreuen mit anderen, weil dieser Prozess ist verdammt ungerecht. Er ist mega hart, er ist scheiße, er ist körperlich und emotional unfassbar anstrengend und viele geben irgendwann auf, weil sie entweder die Kraft nicht mehr haben oder das Geld nicht mehr haben oder beides. Und ich finde, solange man niemanden beleidigt und zu der Person Vorwürfe macht, die nichts dafür kann, die einfach so schwanger wird. Das kann man als Ungerechtigkeit empfinden. Ich würde es der Person nur nicht zum Vorwurf machen, weil die Person kann nichts dafür. Mhm. Aber diese Gefühle sind erlaubt, meiner Meinung nach.
Da sind wir bei dem gleichen Thema. Man darf Gefühle zulassen, man muss einfach nur darauf achten, dass man sich nicht von denen zerfressen lässt. Also wenn so ein Neidgefühl plötzlich omnipräsent und lebensbestimmt wird, dann ist das auch nicht mehr gut. Ne? Ja. Man darf das natürlich zulassen, man darf sich denken, Mann, immer die anderen und wie auch immer, so, ne? Aber man muss halt auch darauf achten, dass man seine Gefühle da im Prinzip so erkennt, wie sie auch sind und was sie auch sind und wo sie auch herkommen, damit man dann quasi da nicht drin versinkt und sich davon auffressen lässt.
Ja, und ich hatte irgendwann mal, ich habe diese Geschichte aber auf Instagram nie erzählt oder ausgebreitet oder ich glaube, ich habe nur mal nebenbei in irgendeinem Posting gesagt, dass bei mir auch Freundschaften oder eine Freundschaft zerbrochen ist. Ich habe das aber hier im Podcast ja schon ein paar Mal erzählt, dass diese Freundin, die ja eigentlich beste Freundin, die ich hatte, ich dachte das ja lange Zeit, dass mir die Freundschaft schwerfallen würde, weil sie schwanger ist und ich nicht. Das war meine Annahme, weil ich keinen anderen Grund dafür gefunden habe, beziehungsweise dachte, das wäre das. Ich bin so traurig darüber, so frustriert, dass sie schwanger ist und ich nicht und wir das nicht gleichzeitig erleben, dass ich die Freundschaft nicht halten kann. Erst durch diese viele Therapie oder durch die Therapiestunden, die Gespräche mit meiner Therapeutin, kam ja nach und nach raus, dass es darum gar nicht ging, worauf ich ja auch eigentlich hätte von selber kommen können, weil ich habe ja sehr viele Freundinnen, die schwanger sind oder schwanger geworden sind in der Zeit. Und bei allen habe ich trotz anfänglicher Gefühle von Frust oder Trauer es geschafft, darüber hinwegzukommen, sondern dass es bei der Freundin der Umgang damit war, wie sie mich vor diese Tatsachen gestellt hat, wie sie damit umgegangen ist, wie sie es mir gesagt hat, genau, dass das eher die Punkte waren. Und bei meiner anderen Freundin sehe ich es ja, da habe ich, wenn die mir das verkünden, auch oft erstmal so einen kleinen Kloß im Hals und denke, warum schon wieder eine Freundin von mir und nicht ich? Aber langfristig schaffe ich es dann trotzdem, weil ich weiß, die haben nichts falsch gemacht, die haben nichts böse gemacht, es liegt nicht in deren Hand, dass es bei denen klappt und bei mir nicht. Aber man darf diese Gefühle trotzdem haben. Wichtig wäre es vielleicht, darüber zu sprechen, auch mit der betreffenden Person. Aber ich finde, wirklich niemand sollte sich verurteilen dafür. Ich habe das mal gezählt neulich, wie viele Schwangerschaftsnachrichten ich in diesen, was sind das jetzt, fast 2 Jahre bekommen habe. Ich bin auf 15 gekommen. Das muss man sich mal überlegen. In 2 Jahren haben mir 15 Mal Freundinnen gesagt, teilweise 2 Mal. Sprich, die sind in den 2 Jahren 2 Mal schwanger geworden. Also haben 2 Kinder bekommen. 15 Mal haben mir nahestehende Freundinnen gesagt, dass sie schwanger sind. Ich habe ein großes Problem mit Zahlen und Mathe, deswegen kann ich nicht ausrechnen, in welchem Abstand das ist. Aber ich glaube, im Schnitt sind es irgendwie so alle.
Ja, mehr wie alle 2 Monate. Wochen,
alle zwei, ja, nee, so rum, genau.
Mehr, weniger. So ein bisschen häufiger.
Bisschen häufiger als alle 2 Monate, genau. Bisschen häufiger als alle 2 Monate, also ein bisschen kürzerem Abstand, wurde mir von einer Freundin gesagt, dass sie schwanger ist. Und das muss man erstmal aushalten. Das ist, es ist einfach verdammt viel. Das ist eine krasse Belastung, weil du nicht nur mit deinen eigenen Emotionen und dem eigenen, deiner eigenen Behandlung konfrontiert bist, sondern zusätzlich, das finde ich halt so krass, du auch noch von ganz nahestehenden, von dir geliebten Menschen immer wieder die Nachricht bekommst, dass es bei denen aber geklappt hat und bei dir nicht. Ja. Und ja, ich finde das hart und finde, da darf jeder, da sind halt, ja, wieder dieser blöde Satz, aber es sind, alle Gefühle sind okay.
Ja. Werbung.
Du, Bene.
Ariana.
Wir haben ja mittlerweile ein relativ großes Auto, weil wir auch einen großen Hund haben und so. Mhm. Aber hatten ja vorher ein recht kleines Auto, einen sogenannten Kleinwagen.
Ein Cityflitzer.
Und bevor wir beide uns kennengelernt haben, hatte ich den auch noch viele, viele Jahre mehr. Und ich muss sagen, manchmal vermisse ich den ganz schön. Weil wir wohnen ja hier in Berlin, mitten in der Stadt. Und ein Kleinwagen in der Stadt hat so viele Vorteile. Das, was mir als allererstes einfällt, ist, was mich wirklich jeden Tag stresst, bis zum geht nicht mehr, ist die Parkplatzsuche. Da hat man natürlich mit einem Kleinwagen einen absoluten Vorteil. Und passend dazu freuen wir uns sehr, dass diese Folge hier unterstützt wird von Renault. Und wir möchten euch heute den Renault Clio vorstellen. Der ist perfekt für alle, die nach einem Kleinwagen für die Stadt suchen. Denn er ist super sicher, bietet viel Komfort und vor allem für alle Eltern oder die, die noch Eltern werden, sehr geräumig. Das heißt, Platz für Autoschale und alles, was so ein kleines Wesen braucht, ist da.
Und was natürlich auch Komfort ist, ist nämlich die modernste Konnektivität. Nämlich, wenn man einfach einsteigt und das Handy verbindet sich zum Beispiel mit Apple CarPlay oder mit Android Auto. Und es gibt ihn mit drei Antriebsarten. Ihr könnt euch für den E-Tech Full Hybrid, den Benziner oder für Autogas entscheiden. Wo ihr euch allerdings nicht entscheiden müsst, sind die Fahrassistenzsysteme. Davon gibt es nämlich 20 Stück.
2-0. Das können wir mal.
2-0.
20 Stück.
Dos Zero. 20 Stück und da ist unter anderem die 360-Grad-Kamera dabei, die ist perfekt für Parken und Manövrieren, ne? Du hast ja gesagt, Parken, kleines Auto, tippitoppi, alles super. Und der aktive Notbremsassistent, der warnt und leitet die Notbremsung ein, falls man selber ein bisschen zu langsam ist.
Ja, oder wenn plötzlich ein Fahrradfahrer, und da gucke ich in deine Richtung, Vene, vorm Auto auftaucht und das Auto einen dann vor einem möglichen Zusammenstoß warnen möchte. Den Renault Clio könnt ihr schon ab 99 Euro monatlich leasen. Ich bin ja ein riesen Leasing-Fan. Ich lease ja immer Autos, weil ich finde, das ist der perfekte Mittelweg. Man hat für einen gewissen Zeitraum Auto, aber man muss es eben nicht kaufen. Und den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes. Werbung Ende. Weiter im Behandlungsverlauf?
Weiter im Text.
Und zwar stand ja die Punktion dann fest. Ich hatte mit der Ärztin besprochen, dass wir das mit der Punktion machen und musste mir am Abend das Brevactid spritzen. Das war ja das, wo ich mit der Angestellten vom Kinderwunschzentrum noch zusammen geguckt habe, wie mischt man das jetzt an, weil irgendwie da sind 5000 Einheiten drin, ich sollte aber nur 3000 spritzen oder so und möchte an der Stelle nochmal eine dringende Bitte loswerden an alle, die Einfluss auf sowas haben. Wenn ihr in der Position seid, einer anderen Person zu sagen, wie das wird, dieses Mittel zu spritzen. Bitte sagt nicht, es bringt ja nichts, wenn ich dich jetzt anlüge, es wird ganz schlimm. Ich bin der Meinung, man muss niemanden anlügen, aber das kann man auch anders machen.
Man kann einfach sagen, oh, das sollte kein Problem sein. Könnte sein, dass es danach vielleicht ein bisschen brennt.
Maximal. Aber auch das ist ja so individuell, weil ich hatte in dem Moment, du warst ja dabei, du weißt es, fast wieder die gleiche Panikattacke, wie als ich da beim Tierarzt im Auto das erste Mal Cetrotide spritzen musste. Ich hatte schweißnasse Hände, ich habe gezittert. Wir haben uns immer wieder so ein YouTube-Video angeguckt, wie man das anmischt. Da war sogar noch so eine scheiß Glasampulle drin, wo ich mir nicht zugetraut habe, die zu öffnen.
Die musste ich knacken.
Ja, da hast du dir dann so ein Taschentuch um die Ampulle und um deinen Finger rumgewickelt, weil die im Internet
Schutzbrille aufgesetzt.
Das verstehe ich auch nicht so ganz, muss ich zugeben, weil bei dem Cetrotide zum Beispiel ist auch eine Flüssigkeit drin in einer Glasampulle und die zieht man aber mit einer Spritze auf. Da muss man nicht noch eine Ampulle zerbrechen irgendwie, wo man die
ganz,
Gefahr
ganz
eingeht.
Ganz komische altmodische Geschichte, diese Zerbrechampullen.
Finde ich auch. Also es war ein Brainfuck für mich nach dem nächsten und ich hatte einfach unfassbar Schiss vor dieser Scheißspritze, weil die mir halt vorher gesagt hat, ja, ich brauche sie jetzt nicht anlügen, das wird leider ganz schlimm. Genau, ich habe dann trotzdem, obwohl ich mittlerweile ja unsicher bin, ob das mit dem Kühlen immer so eine gute Idee ist, ich kriege da irgendwie keine zuverlässigen Aussagen, ob das schlimm ist oder nicht. Ich habe wie bei fast allem bei fast allen Themen deine beste Freundin gefragt, die Zahnmedizinerin ist, ob das.
Wir nennen sie den Brockhaus.
Den Brockhaus. Gibt's nicht, es gibt doch ein medizinisches, so einen medizinischen.
Schirembel,
irgendwie sowas, ja. Das ist aber, glaube ich, aufgrund des Namens auch für die Psyche und nicht für so. Naja, egal. Jedenfalls hat sie gesagt, dass die Blutgefäße sich bei Kälte zusammenziehen und dass dann grundsätzlich sie davon ausgeht, dass Mittel eigentlich nicht mehr so gut aufgenommen werden können, aber dass man das ja unter die Haut bzw. ins Fett spritzt und da verteilt sich das ja im Körper und geht nicht in eine bestimmte Vene oder Ader oder so rein. Deswegen sollte das nichts ausmachen. Keine Ahnung, darauf habe ich mich einfach verlassen. Weil ich kühle ja vorher die Stelle immer so doll, dass wenn ich dann meinen Kneiftest mache, ich kaum noch was spüre. Es hilft mir einfach, weil ich dann den Einstich kaum noch spüre. Hab dann also mit dir zusammen diese Spritze fertig gemischt und aufgezogen und fast geheult, weil ich so eine Angst hatte. Ich habe, obwohl du da warst, musste ich noch den Fernseher anmachen. Der Fernseher war laut, dann war es sehr düster bei uns im Wohnzimmer. Ich habe es aber auch extra so gemacht, damit ich nicht genau sehe, wo ich mich da reinspritze. Und ja, die Auflösung von dem Ganzen war dann nämlich, dass es völlig in Ordnung war. Es war wie alle anderen Spritzen auch. Ich habe es, wie ich es immer mache, in Zeitlupe reingespritzt, super langsam. Hat ein bisschen gebrannt, aber es war nicht der Rede wert. Es war wirklich nicht schlimm und dann war es vorbei. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das bei jedem oder bei jeder anders ist. Und ich weiß nicht, ob ich im Allgemeinen viel unempfindlicher bin beim Spritzen, als ich erwartet hatte, oder ob bei mir einfach nur die allergischen Reaktionen nicht so da ausfallen oder ob das Kühlen mir so krass hilft, aber es war nicht schlimm.
Wir hatten ja schon andere Untersuchungen bei dir, die angeblich die Hölle sind, wo du meintest, oh, das war jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich glaube einfach, dass du...
Aber wo ich vorher 30 Panikattacken hatte.
Ja, genau. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile rausgefunden haben, dass du eine deutlich höhere Schmerzresistenz hast, als du denkst, oder Schmerztoleranz.
Ja, vielleicht.
Und muss ich der medizinischen Angestellten auch lassen, wenn die zum Beispiel sich das noch nie, die ist Anfang 20 vielleicht, die hat sich das noch nie selber gespritzt, die hat keine eigenen Erfahrungen, die hat aber die Erfahrung von Patientinnen, dass es dolle ist.
Ja.
So, dann ist es schon hilfreich weiterzugeben, dass das eventuell brennen kann, einfach nur damit sich die, weil wenn es dann brennt oder wenn es dolle ist, dann kommt die echte Panik.
Ja,
weißt du?
Vielleicht.
Also deswegen lieber positiv überrascht werden, dass es bei dir dann halt so umschlägt in so eine Panik, ist glaube ich natürlich auch so dein Thema, weiß nicht, ob das, wie das bei anderen Leuten ist.
Ja.
Aber ich glaube, wenn sie, ah, das ist eine Kleinigkeit, das ist ein kleines Spritzchen, so, das macht ja gar nichts, und dann spritzt du das und dann brennt das wie Feuer, dann machst du dir, glaube ich, eine richtige Platte.
Also, wenn du es jetzt so sagst, aus der Perspektive kann ich es natürlich irgendwie wieder auch verstehen. Naja, was soll ich jetzt sagen? Ja, stimmt schon. So habe ich es natürlich nicht gesehen, sondern ich sehe es natürlich nur aus meiner Perspektive, die da vorher höllische Panik hat.
Mhm.
Und sich dann spritzt und es ist gar nicht schlimm. Und ich mir dann denke, warum machen die mir so eine Panik? Aber klar, jetzt wo du es so sagst, kann ich es auch nachvollziehen.
Ja. Lieber positiv
vielleicht
überrascht werden, als weil so, wenn du zu Hause bist und du spritzt dir das,
ja,
dann ist da keiner, der sagt, ja, nee, das ist normal, dass es jetzt brennt.
Ja, ne? Stimmt.
Also das ist, ja, lieber, ja, positiv.
Wobei, ja, vielleicht kann man dann aber einen Mittelweg fahren und muss nicht sagen, bringt jetzt nichts, wenn ich drum herum rede, es wird einfach nur schrecklich, sondern
genau,
dass man sagt, es könnte sein, dass es brennt.
Genau, das meine ich ja am Anfang. Dass,
ja,
man sagt einfach,
okay,
ja, die Spritze, die ist an sich nicht so wild, könnte aber natürlich sein, dass sie danach ein bisschen brennt.
Ja,
so,
okay.
Ne? Dann sagt man, ah ja, okay, kriege ich hin, könnte, die andere hat bei mir auch nicht gebrannt, alles gut, also wird es wahrscheinlich auch okay sein. Aber man weiß, dass eine Reaktion passieren könnte.
Ja.
Ist ja genauso, stell dir vor, nach der hier Corona-Impfung, keiner hätte dir gesagt, dass du Grippesymptome danach kriegen kannst oder dass du, ne? Und dann kriegst du diese Impfung und ich war 2 Tage danach mit Fieber im Bett. Stell dir vor, hätte es keiner gesagt vorher. Dann würdest du ja denken, die haben dich vergiftet.
Das stimmt, aber ich erinnere mich noch, dass da gesagt wurde, es könnte sein, dass man grippeähnliche Symptome hat, es kann aber auch sein, dass man nichts hat.
Ja.
Und das, finde ich, ist, das bereitet einen super vor. Bei meiner Vorbereitung hatte ich dann teilweise das Gefühl, ich werde wahrscheinlich sterben, wenn die Spritze drin ist. Und da, glaube ich, kommt es auf die Wortwahl ein bisschen an.
Ja.
Aber darauf können wir uns ja dann einigen, dass man muss es nicht vertuschen, man muss es auch nicht gut reden, aber man kann es versuchen, neutral auszudrücken.
Genau.
So. Genau. Ja.
Auf den Ernstfall vorbereitet.
Ja, genau. Dann war die Spritze aber drin, ich hatte das geschafft. Das war ja die Spritze, die den Eisprung auslösen sollte für die Punktion, die ich gestern hatte. Und danach ich hatte ein Gefühl zwischen, ich bin gerade einen Marathon gelaufen und ich brech gleich auf dem Boden zusammen, hatte richtig Tränen in den Augen und ja, war irgendwie so ein bisschen nicht sentimental oder aber emotional, weil das die letzte Spritze war nach fast 3 Wochen Hormonstimulation und ich war so stolz und erleichtert und konnte das nicht glauben, dass ich das geschafft habe. Ich hatte seit so langer Zeit jetzt so eine Angst davor, dass ich genau das machen muss, dass ich einen IVF-Zyklus machen muss oder mehrere, aber dass ich auf jeden Fall mir beibringen muss, mich selber zu spritzen, dass ich die Angst davor verlieren muss, dass ich mir irgendwelche Mittel spritzen muss und dass ich das jetzt mehr als doppelt so lange als eigentlich anvisiert fast 3 Wochen lang gemacht habe und auch so viele unterschiedliche Spritzen mit so viel unterschiedlich schrecklichen Aussagen und Vorwarnungen, wie es wird. Ja, ich war irgendwie... Weiß nicht, war dann irgendwie stolz und erleichtert und konnte nicht glauben, dass ich das jetzt geschafft habe.
Das war halt wieder ein Gefühl von Fortschritt, von Weiterkommen und okay, jetzt, what's next und so, ne?
Und ich muss auch sagen, da glaube ich auch wirklich, dass es bei jeder Patientin anders ist, aber da fragen mich manchmal bei Instagram-Followerinnen, die das ja wissen, dass ich gerade in so einer Hormonstimulation drin bin, ob mich das nicht komplett fertig macht, weil die auch teilweise sagen, ich drehe ja trotzdem und reise und fahre irgendwie rum. Wie ich nebenher noch arbeiten kann und dass die komplett am Ende waren einfach. Einmal wegen der Spritzen selber, dann aber auch wegen der Nebenwirkungen. Ich hatte schon vor dieser ganzen Hormonbehandlung manchmal so psychische Tiefphasen, würde ich sagen, dass ich so leichte Durchhänger hatte oder so depressive Episoden oder Verstimmungen. Und die waren jetzt in dieser Spritzzeit nicht doller. Ich hatte auch sonst nicht das Gefühl, dass mich das irgendwie extrem umhaut oder runterzieht. Ich weiß nicht, du bist ja eher derjenige, der es nochmal beurteilen kann, weil du dann der Leidtragende bist. Aber außer jetzt diese Krater, diese Hautunreinheiten, die ich glaube ich von den Tabletten habe, die ich jetzt so manchmal im Gesicht oder am Rücken habe. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ehrlich gesagt von den Spritzen nicht so viel gemerkt.
Muss man glaube ich aber auch dazu sagen, dass du ja extrem viel gearbeitet hast jetzt in der Zeit auch. Und das ist, also oft ist es ja so tatsächlich, dass der Körper Dinge, die jetzt nicht sein können, auch gar nicht zulässt. Ne?
Ja.
Also extreme Müdigkeit, was du ja auch von anderen Leuten gehört hast. Ne? Solche Sachen, dass da extrem ja schlapp und so weiter. Das ging ja de facto einfach für dich nicht. Ne? Klar kann einen sowas überkommen. Ne?
Ja.
Aber bei dir ist, glaube ich, dann so ein bisschen das Mindset der Arbeit gegenüber auch nochmal
ja,
anders
gepolt. Ja, aber es
gab
ja trotzdem, wir hatten irgendwie, keine Ahnung, ich war mit Freundinnen weg, wir haben Wochenende, da arbeite ich auch meistens nicht, unter der Woche, die Abende, wenn du von der Arbeit kommst oder so, also wir haben ja schon viel Zeit zusammen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da in einem hormonellen Chaos oder einem absoluten Tiefpunkt oder hoch und tief schnell aufeinander folgen.
Achso, nee, ich meine
hatte.
Das jetzt auch nicht, dass ich es nicht mitgekriegt habe, weil du die ganze Zeit arbeiten warst, sondern weil du warst die ganze Zeit so unter Strom, dass
das... Nee, das finde ich aber, ich glaube, wenn du das hast, dann bringt das, also so unter Strom war ich jetzt auch nicht, da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Ich arbeite keine 90 Stunden die Woche. Ich glaube, wenn du Nebenwirkungen hast davon und wie gesagt, wir haben ja Followerinnen auch geschrieben, dass sie gar nicht arbeiten können, die waren gar nicht fähig dann dazu in der Zeit, weil die Hormone sie einfach so aus dem Leben gekickt haben. Und das, es ist aber sehr individuell, muss ich sagen. Also genau, ich kann nur von mir berichten, wie es bei mir war. Und da habe ich tatsächlich jetzt das Gefühl gehabt, zumindest jetzt bei diesem Zyklus, dass es keine großen Auswirkungen hatte.
Also nee, glaube ich.
Keine Stimmungsschwankungen oder extreme Sensibilität oder dass ich die ganze Zeit sehr emotional bin oder viel weinen muss oder ja, Stimmungsschwankungen habe oder depressive, also auffällig mehr depressive Gedanken oder so.
Nee. Ich glaube auch gerade schwierig zu beurteilen, was jetzt an den Hormonen liegt und was einfach
ja,
Teil der Behandlung ist mit Aufs und Abs und
das
so.
Schon,
ne?
Also aber das meistens sagt man ja, wenn einem auffällt, dass was anders ist als sonst, dann kann man quasi eine Parallele zur Behandlung ziehen oder zur genauen Zusammenhang. Da habe ich ehrlich gesagt nichts gemerkt.
Nee, ich auch nicht.
Na gut, jetzt labern wir hier schon so lange und kommen jetzt eigentlich erst zum spannenden Teil. Und zwar die Punktion, die ich gestern hatte, 2 Tage, nachdem ich den Eisprung ausgelöst hatte. Ich muss sagen, wenn man mal bedenkt, dass ich im letzten Jahr noch eine absolute Panik vor OPs hatte, ging es eigentlich diesmal mit meiner Nervosität auch, glaube ich, weil ich diese Hysteroskopie oder wie die hieß, diese OP im November in der Kinderwunschklinik, weil die so gut verlaufen ist und ich die wirklich nicht schlimm fand und die viele meiner Ängste, glaube ich, gelindert hat. Eigentlich meinte meine Ärztin, dass das Kinderwunschzentrum am Tag vor der OP nochmal anruft und mir sagt, wie der Ablauf ist. Haben sie nicht gemacht. Hat mich irgendwie ein bisschen geärgert, weil, also ich wechselt man jetzt nicht gleich die Praxis deswegen und sagt, da läuft ja alles scheiße. Aber ich finde die schon oft unzuverlässig. Also da wird dann oft gesagt, wir melden uns nochmal und sagen, wie der Befund war oder so und dann kommt einfach nichts und dann muss man da irgendwie hinterher sein. Ich finde, die kommunizieren manchmal nicht so gut. Aber na gut, also habe ich da angerufen, habe ein bisschen gebraucht, bis ich jemanden erreicht habe. Und da meinten die dann zu mir, ja, haben im OP-Plan nachgeguckt und mein Eingriff war um 9.40 Uhr dran. Das heißt, die meinten, wir sollen um 9 Uhr bitte da sein. Den Hund haben wir zu Hause gelassen, das ist ja auch so ein Ding. Ich glaube, ähnlich ist wie mit Geschwisterkindern, dass wenn man da noch so ein Lebewesen hat, was man wegorganisieren muss. Wir haben nämlich, das ist ja immer wieder schwankend mit dem, ob der das gut erträgt oder nicht, alleine zu sein. Normalerweise hat er tagsüber totales Theater gemacht und ist abends problemlos alleine geblieben. Jetzt hat sich das irgendwie gedreht und tagsüber ist es okay, aber wenn er abends alleine bleiben muss, dann fängt er an zu jaulen, zu bellen, steht teilweise auf dem Tisch. Das sehen wir dann immer in dieser Hundecam. Der ist jetzt fast ein Jahr
knappes
alt.
Jahr, ja.
Genau, knappes Jahr.
Vollgas in der Pubertät.
Das sind, glaube ich, Phasen, genau. Aber deswegen waren wir einigermaßen beruhigt, weil es tagsüber war, dass wir ihn zu Hause lassen können. Wir kamen da an und ich hatte ja noch vor, meine Frage zu stellen unserer Ärztin wegen dieser Biopsie jener Geschichte, habe ich vorne am Empfang gefragt und dann meinten die, dass ich dann einfach nochmal zu meiner Ärztin zum Gespräch reinkomme. War auch so, die hat mich dann aufgerufen, dann bin ich zu ihr rein und habe sie gefragt, ob ich als Selbstzahlerleistung, weil ich glaube, auf Sachen auf eigenen Wunsch muss man dann selber zahlen, so eine Kontrollbiopsie machen lassen kann. Und sie meinte, also jetzt auf gar keinen Fall bei diesem Eingriff, weil Die Gebärmutterschleimhaut soll ja jetzt auf einen Embryotransfer vorbereitet werden. Im besten Fall, wenn wir einen einsetzen können und da schnippeln wir auf gar keinen Fall jetzt irgendwas raus. Fand ich einleuchtend. Aber sie meinte, wie waren denn ihr Befund letztes Mal und hatte reingeguckt in den Befund von damals, von November, wo die nette Dame aus der Uniklinik Jena auch reingeguckt hatte. Und sie meinte, ah okay, na bei dem Wert, den sie hatten, geben wir ein Antibiotikum sowieso prophylaktisch ab dem Tag der Punktion bis zum Bluttest. Und das, ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr mich das erleichtert hat, weil ich dachte, ich hatte so eine Sorge, dass wir vielleicht jetzt einen Embryotransfer machen, der dann aber schief geht, weil diese Plasmazellen zu hoch sind. Und die in Jena, die doch irgendwie die ExpertInnen sind, die haben gesagt, sie würden ab da schon Antibiotikum geben. Und jetzt behandelt meine Ärztin es genau so, wie die in Jena das auch empfohlen hätten. Kam mir ein bisschen komisch vor, dass man Antibiotikum gibt, wenn man einen Embryotransfer hat, weil Antibiotikum ist so in meinem Kopf immer verankert, ist so eine krasse Keule. Und widerspricht sich total mit einem Embryotransfer. Aber ich habe es dann nochmal nachgeguckt und das ist wohl total gängig. Und ich habe sogar Studien gefunden, wo, dass es helfen soll beim Einnisten, sogar wenn es gar keinen richtigen Anhaltspunkt dafür gibt, dass man eine chronische Entzündung hat. Also aber bitte jetzt nicht, auf, wenn ihr das irgendjemand hört, ja auf eigene Faust jetzt irgendwas machen. Das war nur das, was ich gefunden habe, dass sogar dieses Antibiotikum, dieses Doxycyclin, hilfreich sein kann und einnistungsunterstützend. Aber gut, genau. Also hatten wir das geklärt. Dann bin ich wieder zu dir ins Wartezimmer und wurde kurz danach aufgerufen für die OP. Bin wieder in dieses Schleusenzimmer. Das ist, genau, es ist eine Schleuse zwischen dem normalen Gang da in der Kinderwunschklinik und dem Aufwachraum und dahinter dem OP. Und man geht in diesen Schleusenraum rein. Da sind Schränke. Da tut man sein Zeug rein, schließt es ab, nimmt den Schlüssel, geht dann nochmal auf die Toilette, geht dann in den Aufwachraum. Da weisen die einem dann ein Bett zu und da legt man sich schon mal rein. Und ich war wirklich nur minimal nervös. Also ich glaube, so eine Grundnervosität, die ist normal, wenn man weiß, gleich kriegt man eine Narkose und hat einen Eingriff. Aber es war total erträglich, was für mich super beruhigend war zu merken irgendwie, dass ich nicht dachte, das dachte ich ja wirklich beim letzten Mal oder auch bei diesen Spritzen, ich werde zur Schlachtbank geführt und gleich kommt die Guillotine und haut mir den Kopf ab. So. Mhm. Und das hat sich diesmal anders angefühlt und das war sehr beruhigend, weil ich glaube, dass für den Körper psychisch und auch körperlich sehr anstrengend ist, immer wieder in diesem Todesmodus zu sein. Also wenn man
Stress
immer,
ist anstrengend.
Ja, nee, wirklich. Ja. Und auch wenn es natürlich immer nur kurze Momente sind, weil dann ist der Eingriff und dann ist auch wieder vorbei, ist es glaube ich für ein menschliches System sehr belastend, wenn man immer wieder dieses Gefühl von Todespanik hat und von absolutem Überlebensmodus. Ja, ja und deswegen habe ich das, ja.
Deswegen ja mein Tipp immer bei Narkose, sich drauf freuen, ja, gut. Sich wegzudämmern, sich
wegzuträumen. Das finde ich jetzt aber so wie jemandem, der Depression hat, zu sagen, weißt du, was mein Tipp wäre? Sei doch mal gut drauf.
Aber es ist ein guter Tipp.
Oh nee, das ist ganz toxisch. Ganz, ganz toxisch. Nee, man kann ja der Person Tools an die Hand geben, wie man es da rausschafft. Aber zu jemandem, der ein bestimmtes Gefühl hat, zu jemandem, der Höhenangst hat, zu sagen, weißt du was, versuch doch einfach mal gar keine Höhenangst mehr zu haben. Das geht nicht.
Oder es geht darum, das zu embracen. Ich habe zum Beispiel, als wir das letzte Mal über Narkose, als du von deiner, das war ein paar Folgen schon her, deiner Angst vor der Narkose geredet hast und ich das auch meinte mit diesem Embracen, sich darauf freuen, dieses Wegdämmern, habe ich Nachrichten gekriegt, dass das Leuten geholfen hat. Dass dieses sich auf dieses Wegdämmergefühl sich freuen, tatsächlich geholfen hat. Wahrscheinlich ist die Angst dann auch nicht so groß gewesen, aber trotzdem.
Ja, ich glaube tatsächlich, ist es eine Mischung aus, was ist die Person für ein Mensch? Also jemand, den man eher mit faktischen Sachen beruhigen kann, dazu gehöre ich. Da hilft es gar nichts. Bei mir hilft aber sowas wie, die Wahrscheinlichkeit, in einer Narkose aufzuwachen, liegt bei 0,004%. Damit kann man mich total beruhigen. Mhm. Mit sowas wie, freu dich doch auf das Wegdämmern, kann man mich null beruhigen. Das heißt, ich glaube, einmal kommt es drauf an, was bist du für ein Mensch? Was, worauf reagierst du oder reagiert deine Psyche beruhigend quasi? Und das zweite ist das, was meine Therapeutin da neulich mit mir gemacht hat, als wir im Auto vorm Tierarzt standen mit der Spritze, ne? Beziehungsweise nicht, was sie mit mir gemacht hat, sondern was sie danach zu mir gesagt hat, dass sie meinte, dass sie mir erklärt hat, was da bei mir passiert und dass in dem Moment quasi mein inneres Kind mit einem ganz, ganz alten Trauma extrem getriggert wird. Und das aufzulösen, das hilft mir. Deswegen finde ich auch so universelle Coaching-Angebote, manchmal Podcasts, wobei ich natürlich jetzt nicht alle Podcasts verteufeln will, aber und auch nicht alle Coaching-Angebote, aber wenn manchmal so versprochen wird, wir helfen dir aus deiner Angst raus oder so. Ja, manchmal so allgemein Dinge und ich finde es sehr schwierig, weil ich glaube, dass so Phobien und sowas, Ängste sehr individuell sind und man genau im Einzelfall, also wenn es ein Einzelcoaching ist, dann, ne, kann, ja, dann kommt es nochmal darauf an. Aber es gibt doch so Videokurse, sowas meine ich. So,
wo, das würde ich auch anbieten.
Ja, damit kann man viel mehr Geld machen natürlich.
Ja, genau. Also mein Mindset-Coaching für 29,99 im Monat, das wäre jetzt nichts für dich.
Ja, also in dem Moment, wo man jemandem verspricht, ich heile dich,
100%.
Ich helfe dir aus irgendwas raus, ich werde deine, was weiß ich, deine Phobie heilen, lösen, dich von deinen Ängsten befreien und dann ist es aber so ein universeller Video-Workshop oder so, das finde ich immer schwierig, weil ich finde, sowas ist sehr individuell.
Hm.
Ja, na gut. Aber auf jeden Fall habe ich in dem Moment gemerkt, wo ich in diesen Aufwachraum ging und mir mein Bett zugewiesen wurde, krass, ich spüre eine leichte Nervosität, aber mehr so wie ein Bühnenlampenfieber. Mhm, keine Todespanik, dass ich denke, ich bin jetzt im Überlebensmodus. Genau, da hat die mir mein Bett zugewiesen, war ein bisschen traurig. Es war nicht das Bett vom letzten Mal, was ja eigentlich mein Bett ist, aber ist okay. Genau, da lagen noch drei, also die Fluktuation, wie nennt man das hier, der Durchwechsel.
Durchlauf.
Der Durchlauf, der ist sehr hoch da. Da lagen noch drei oder vier andere Frauen. Teilweise haben die auf ihre OP gewartet. Teilweise kamen die auch schon aus dem OP. Die liegen dann da noch so eine halbe Stunde, werden langsam wach und dann gehen die wieder in dieses Schleusenzimmer, ziehen sich an und gehen raus und dann kommt halt die nächste rein. Und eine, die gerade wach geworden ist von ihrer OP, die hat, oh, ich fühle mich so schlecht, das zu sagen, aber die fand ich richtig anstrengend. Die ist halt gerade wach geworden und die ist so richtig, ich glaube, im Fachkreisen würde man sagen, sie ist trippy wach geworden, weil die war wirklich so, als käme die gerade von einem kompletten Wochenende in Berlin feiern und hat immer wieder, die hat sich dann so aufgesetzt, dann hat sie sich wieder so hingelegt, dann hat die immer so Geräusche gemacht, hat immer so, ui gemacht, sehr laut. Und dann kam eine der Pflegerinnen oder eine der Damen von dem Personal und hat sie gefragt, ob sie einen Tee möchte. Das fragen die ja immer. Mhm. So, das ist Tee mit Zucker drin, damit dein Kreislauf ein bisschen angeregt wird. Und dann meinte sie, nee, danke, aber ich hätte gerne einen Kaffee. Ich weiß nicht, ob ich so dizzy gerade drauf bin von der OP oder ob es daran liegt, dass ich heute noch keinen Kaffee hatte. Ich musste ja nicht dann kommen. Und dann, ich lag da und habe mir die so angeguckt und dachte so, Schwester, chill mal, das ist kein Starbucks hier. Aber gleichzeitig habe ich natürlich gedacht, Mann ey, die ist auf Propofol, die wacht gerade von der Narkose auf. Die macht das ja nicht mit Absicht, die versucht ja nicht alle Leute vorsätzlich zu nerven, sondern die spürt sich halt gerade nicht richtig. Aber es war sehr interessant, weil sie die ganze Zeit immer wieder so hochkam, wie so eine Mumie, und sich wieder hingelegt hat und immer so, uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ja, genau. Dann kam die, ja, ich weiß immer nicht, wie man die nennt, die Angestellte, die Pflegerin, wie auch immer, die an dem Tag die Zugänge gelegt hat. Da sind immer, das eine wechselt Helferin. Immer durch. Hm?
Das ist eine Arzthelferin.
Weiß ich nicht, ob das noch so zeitgemäß ist, das zu sagen. Naja, auf jeden Fall hat die gemerkt, dass ich ein bisschen Schiss habe und war wirklich total empathisch und einfühlsam, hat meine Hand gestreichelt, hat sich die Armbeuge angeguckt und dann meinte sie, ich nehme die Babynadel, die kleinste, die wir haben. Musste ein bisschen testen, ob das geht, hat sie die Nadel einmal reingestochen und wieder rausgezogen, aber meinte, nee, das funktioniert so. Dann war das Ding drin, dann kam die Anästhesistin zu mir und meinte, ach, Frau Barbory, an Sie erinnere ich mich noch von der letzten OP. Und als sie dann ging, habe ich mich so gefragt, woran erinnert sie sich genau? Was genau ist es, was sie an mich erinnert? Aber gut, sie war super nett.
Vielleicht hast du auch drei Venti Cappuccino bestellt danach.
Ja, deswegen sollte man nicht so laut schreien, ehrlich gesagt, wenn man eventuell auch in der Narkose im Glashaus saß, weil ich weiß es ja nicht. Ja, wirklich. genau, und dann kam sie auch schon, mich abzuholen und das ist dann so, dass die kommen und holen einen dann ab und dann läuft man von selber in den OP. Und du läufst also aus diesem Aufwachraum einen Flur entlang, aber nicht den vorne, wo alle BesucherInnen von dem Kinderwunschzentrum sind, sondern der ist hinten rangelagert, quasi an diesen Aufwachraum. Und als ich durch diesen Flur gegangen bin, wo die OP-Säle von abgehen, ist mir klar geworden, dass ich bei der letzten OP im November wirklich im absoluten Panikmodus gewesen sein muss, weil ich konnte mich da an super viele Dinge nicht mehr erinnern. Es war so, als wenn ich zum ersten Mal da langlaufe. Ich wusste nicht, wie der Flur aussieht. Mir war nicht klar, dass von dem Flur, von diesem einlänglichen Gang so viele OP-Säle abgehen, diese ganzen Räume. Ich konnte mich null daran erinnern. Also ich glaube, ich hatte einen sehr dollen Tunnelblick im November.
Und damals lief in dem Flur auch dieses Lied Ameno.
Genau das lief. Und diesmal lief da irgendwie so There's a party.
Ja.
Da, 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 da. Ja. Da sind wir links in den OP abgebogen. Da stehen immer sehr viele Leute. Da standen, glaube ich, 3 oder 4 Mitarbeiterinnen. Waren da alle super nett. Da macht man diesen Datenabgleich mit dem Behälter. Da kommen die ich weiß nicht, ob da eine Probe reinkommt von irgendwas. Nee, aber da meinte sie ja, wir nehmen keine. Wahrscheinlich die Eizellen kommen dann da rein. Dann ist da so ein Sticker drauf und dann sagt man seinen Namen und sein Geburtsdatum. Dann gucken die, ob da das Gleiche draufsteht, um Verwechslungsgefahr auszuschließen. Genau, und dann sollte ich mich auch schon hinlegen. Hab den Arm, wie beim letzten Mal, auch auf so eine Stütze gelegt. Ich gucke ja nie hin, wenn die dann da das Zeug reinspritzen. Da wird alleine bei der Vorstellung, gerade während ich das sage, wird mir richtig schlecht. Weil dann schließen die da halt den Tropf an mit dem Zeug, was da reinkommt. Das ging super schnell. Es hat ein bisschen am Zugang geruckelt. Dann ist mir schon komisch geworden. Und ja, dann kommt dieses Dizzelige, so dass man merkt, das zieht sich irgendwie alles plötzlich so weg. Ich hatte diesmal das Gefühl, dass das sehr lange gedauert hat, weil ich gemerkt habe, dass ich so richtig panisch anfange zu blinzeln, weil ich das Gefühl nicht so schön fand. Mhm. Also das war nicht so ein duseliges Wegschlummern, sondern mehr so ein, oh Gott, mir wird schwindelig, mir zieht es den Boden unter den Füßen weg. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich irgendwo festhalten.
Das war früher als bei Operationen und so als Behandlungen, die PatientInnen vor allem Morphium gekriegt haben, hat es ja so krasse Side-Effects gehabt. Meine Oma, da wurden damals die Mandeln rausgenommen und damals war das halt, es wurde noch nicht zugenäht, ne? Es wurde einfach nur offen verheilen lassen.
Boah,
das heißt, ich glaube, die ist dann erstmal, glaube ich, 3 Tage oder so im Krankenhaus geblieben.
Mhm.
Und das Einzige, was sie damals halt gekriegt hat, war halt Morphium. Und sie meinte, das war so furchtbar für sie, dass sie danach auch tatsächlich einfach niemals irgendeine chemische Droge probiert hat, weil einfach dieses Gefühl so unangenehm war. Es war nämlich so,
hat sie gesagt?
Sie liegt auf dem Bett.
Ja.
Und das Bett steigt immer weiter Richtung Decke, sodass sie immer mehr Angst hat, dass sie irgendwann zwischen Bett und Decke zerdrückt wird.
Verstehe ich total, ja.
So, und das war der absolute Horror. Und da hat sie lieber die Schmerzen danach ertragen, als sich nochmal Morphium geben zu lassen.
Also so krass war es bei mir nicht, aber ich hatte halt so, wie wenn man sehr besoffen ist, dass man das Gefühl hat, das Bett fließt so langsam in den Boden rein.
Mhm.
Ist nicht schlimm, aber alles wird so schwer und irgendwie, ich glaube auch da ist es wieder, jetzt mal um küchenpsychologisch zu analysieren, der Kontrollverlust wahrscheinlich, weil du merkst, du duselst so langsam weg und irgendwie zieht es dich so bleiern nach unten. Ich fand es halt nicht so schön, aber das Nächste, was ich sehr bewusst wieder wahrgenommen habe, war, dass ich wach geworden bin.
Mhm.
Von daher ist es nicht schlimm. Ich hatte keine Schmerzen, es ist nichts Gruseliges passiert. Das wird halt plötzlich so ein bisschen, wackelt so ein bisschen, sage ich mal, und wird alles so schwer. Man wird so nach unten, hinten weggezogen und dann, zack, wird man auch schon wieder wach. War bei mir zumindest so. Aber was diesmal, es war richtig creepy und zwar, ich bin mitten in einem Gespräch mit meiner Bettnachbarin zu Bewusstsein gekommen. Das war super komisch, denn ich saß aufrecht im Bett und habe mich mit ihr unterhalten, aber meine Erinnerung hat erst mitten in diesem Gespräch eingesetzt. Es ist so verrückt. Und zwar habe ich sie gefragt, ich habe mich mit ihr unterhalten, ich war so halb aufrecht, aufgestützt auf dem Ellenbogen und hatte in der linken Hand mein Handy.
Mhm.
Und habe mich mit ihr unterhalten, gucke auf mein Handy und sage, wer hat mir denn mein Handy in die Hand gegeben? Weil ich so dachte, wie kommt das denn jetzt zu mir? Und dann sagt sie, das hast du dir selber genommen. Und ich dachte so, wie bin ich denn an den Nachttisch gekommen? Weil der stand super weit weg vom Bett. Und auch, ich hatte ja noch einen Zugang in der Armbeuge, wo ich auch dachte, wenn ich das merke, würde ich niemals den Arm so beugen, dass ich mich zum Nachttisch rüberbeuge, weil ich das so eklig finde mit dieser Nadel da drin. Und ich wusste auch nicht, warum ich mein Handy geholt haben soll und ich konnte mich daran auch nicht erinnern. Und dann hat sie gesagt, ja, wir haben dich nach der Uhrzeit gefragt. Dann hast du gesagt, du guckst mal auf dein Handy. Ich konnte mich daran nicht erinnern und ich bin halt mitten in diesem Gespräch mit ihr wach geworden und war so richtig so, wer bin ich, was mache ich hier, wieso habe ich mein Handy in der Hand? Das war richtig absurd. Ja, genau, wusste ich nicht mehr, habe dann in mein Handy reingeguckt und wie beim letzten Mal schon wieder so viel, Foto- und Bildmaterial gefunden, also Foto- und Videomaterial für mir gefunden, wo ich mich selber dokumentiert habe und Nachrichten. Oh mein Gott. Ich habe dir Nachrichten geschickt, wo ich wahrscheinlich schreiben wollte, hey Bro, ich bin wach, hab mich aber vertippt und hab geschrieben, hey Brie, hab das aber gemerkt, dass da Brie steht und wollte mich korrigieren.
Und hast wieder Brie geschrieben.
Und hab wieder Brie, das heißt, ich hab dir immer wieder geschrieben, hey Brie, Brie, Brie.
Brie.
Und wollte eigentlich schreiben, hey Bro, hab an Jan, an meinen Erfolgsmanager, habe ich geschrieben, der wusste schon, dass ich einen Eingriff hatte, aber nicht, wann ich wieder wach werde und alles. Hab ihm einfach nur geschrieben, mega geiles Zeug, ich bin high, es ist wie damals. wow, einfach so aus dem Nichts. Ja, und was auch auffällig war, dass um mich die Frauen herum, beziehungsweise zwei, die auch noch in dem Aufwachraum lagen und ihre OPs hatten, die wussten, wie viele Eizellen gewonnen werden konnten. Und auf der einen Seite dachte ich, wieso weiß ich das nicht? Wieso wurde denen das schon gesagt? Und auf der anderen Seite dachte ich, ich will es eigentlich gar nicht wissen, weil alleine, dass wir es jetzt geschafft haben, schon zu dieser Punktion, ist ja ein krasser Meilenstein, dass wir uns durch diese, oder ich mich durch diese fast 3 Wochen Stimulationsphase geschleppt habe. Ich habe mich da durchgespritzt und da lag natürlich jetzt super viel, super viel Druck oder Spannung drauf, was ist jetzt der Outcome von dieser OP und diesen ganzen 3 Wochen. Und die neben mir lag, mit der ich mich da unterhalten habe, als ich mein Handy in der Hand hatte, die hatte 7 Eizellen, also bei ihr wurden 7 Eizellen gerade gewonnen, die war vor mir dran, deswegen war die schon ein bisschen wacher und mehr bei Bewusstsein als ich. Und sie meinte, dass ihr Transfer aber einen Tag später gemacht wird als gedacht, weil sie eine Fehlgeburt hatte davor. Und die wollen diesmal eine Poolkörperdiagnostik machen mit den Zellen, ob die auffällig sind. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich dachte, als sie mir das erzählt hat, dass es nur im Ausland geht, aber sie meinte, nee, bis zu diesem Schritt, das ist das Maximum, was man in Deutschland machen kann, da muss aber wohl sogar ein Antrag bei der Ethikkommission, glaube ich, eingereicht werden. Das ist das Maximum, was man in Deutschland machen kann, bei allem anderen müsste man ins Ausland gehen. Ja, habe ich mir aber direkt gemerkt und dachte, okay, wenn irgendwas nicht funktioniert, Poolkörperdiagnostik, gleich in meinem Kopf eingespeichert. Ja, genau. Dann habe ich irgendwann auch diesen Tee bekommen, den man da kriegt mit Zucker und habe noch ein super komisches Video von mir gemacht, was ich später gefunden habe, wo ich so beseelt in die Kamera gucke mit diesem Tee in der Hand und sage, ein toller Service. Wow. Dann durfte ich gehen, habe mich in diesem Schleusenzimmer angezogen und mich in Wartezimmer gesetzt, wo du auf mich gewartet hast. Hast mir die Brote gegeben, wo meine Ärztin ja immer sagt, nach dem Eingriff geschmierte Brote mitbringen, weil man muss immer nüchtern kommen und Brote sind irgendwie da das Allheilmittel. Aber die Brote schmiere ich mir immer selber. Das finde ich den größten Gag daran, aber du gibst es mir dann immer mit gönnerhaftem Blick, reichst du mir die Brote im Wartezimmer.
Und eine Apfelschorle oder so.
Genau, so ein bisschen Zucker quasi. Zuckriges. Ja. Ja, dann haben wir gewartet. Ich bin so ein bisschen im Wartezimmer wieder zu Bewusstsein und zu mir selber gekommen, aber man ist dann so ein bisschen durch den Wind, so ein bisschen verklatscht fühlt man sich dann halt.
Ja, klar.
Ja. Und dann wurden wir aufgerufen und sind zu ihr rein. Und da habe ich mich noch sehr, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt an dir festgehalten habe, als wir den Flur lang gelaufen sind, aber. Ja, ich habe mich auf jeden Fall im Kopf so ein bisschen schwankend gefühlt.
Warst du schon auf jeden Fall noch wackelig?
Genau. Und so hatte ich dann auch dieses Gespräch. Ja, und dann hat sie uns beide angeguckt und gesagt, ich habe leider nicht so gute Nachrichten für sie. Es konnten nur 3 Eizellen gewonnen werden. Und sie meinte, sie ist richtig persönlich traurig und enttäuscht, weil das hätten viel mehr sein können und auch viel mehr sein sollen. Und ja, dass sie das ganz doll bedauert und dass sie selber auch enttäuscht ist. Und ich muss sagen, wie ging es dir? Also ich wollte sagen, wie es mir ging, aber wie ging es dir damit, als sie das gesagt hat?
Naja, mit der ganzen Vorgeschichte und mit der Entwicklung der Eizellen und so weiter und so fort und der Stimulation, glaube ich, war eh so ein bisschen gedämpfter, ne? Das, was man erwartet hat. Also dass es jetzt nicht 15-20 werden, war uns, glaube ich, irgendwie schon so ein bisschen bewusst oder mir zumindest. Aber nur 3 war dann schon so, boah, das ist ganz schön wenig. Ich hatte dann aber natürlich, wie es halt bei mir so ist, dachte mir, ja, aber 3 sind nicht 0. So, 0 wäre schlechter.
Ja.
Und dachte mir, gut, dann machen wir halt aus 3 was.
Ja.
Aber ja, geil war nicht, aber ja, das geht bei mir dann relativ schnell, dass ich mir denke, gut, aber dann machen wir jetzt aus dem, was wir haben, machen wir das Beste draus.
Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, mit was für einer Erwartung ich reingegangen bin oder ob ich überhaupt eine Erwartung hatte. Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass das Schutzhaltung ist von mir, weil als sie gesagt hat, wir haben nur 3 Eizellen entnehmen können, ich habe nichts gefühlt. Und ich erkläre mir das so oder ich glaube oder könnte mir vorstellen, dass es eine Mischung war aus noch so ein bisschen im Narkoserausch und dass ich glaube, dass ich meine Gefühle mir so ein bisschen weggesperrt habe oder ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll und so ein bisschen versucht habe, die zu unterdrücken. Also es ist nicht so viel passiert in mir, außer dass ich dachte, ja, das ist ja blöd, es hätte mehr sein sollen. Und ich glaube, wenn ich es richtig zugelassen hätte, dann wäre ich eigentlich sehr verzweifelt und traurig und frustriert und hoffnungslos gewesen, weil 3 ist einfach vor allem für fast 3 Wochen Hormonstimulation und Spritzen, jetzt mal von den Kosten ganz abgesehen, aber auch durch diese 3 Wochen Spritzen zu gehen und
klar,
ja.
Das ist natürlich die heftige Seite davon, einfach zu gucken, okay, was hat man alles gemacht, was hätte man erwarten können oder was ja. hat man erwartet.
Und auch mit ihrer optimistischen Haltung noch am Anfang, ne, wo sie meinte, also das sieht so toll aus bei Ihnen, das werden bestimmt 10, 15 oder bei Ihnen könnte ich mir sogar 20 vorstellen.
Ja.
Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ich so in Voraussicht meine Emotionen so ein bisschen unterdrückt habe, glaube ich.
Hm, ja, das kann ja sein.
Und dass ich deswegen gar nicht so richtig darauf reagiert habe, weder nach außen noch nach innen. Und ich konnte auch in dem Moment, das lag vielleicht am Narkoserausch noch, gar nicht so einen richtigen Gedanken fassen, was das jetzt bedeutet dafür, wie es weitergeht, was für weitere Kosten auf uns zukommen, was es für den nächsten IVF-Zyklus bedeutet. Weil ich wusste ja, okay, wenn wir 3 haben, dann sind wir ja fast schon wieder am Ende davon. Mhm. Also genau, weil sie meinte dann, wir machen jetzt weiter damit. Also die werden versuchen, diese 3 zu befruchten. Wenn eine davon sich befruchten lässt von diesen 3, dann würden die einsetzen. Aber ganz höchstwahrscheinlich werden sie keine einfrieren können für einen nächsten Versuch, weil sie meinte, bei 3 Eizellen ist die Chance oder Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass was übrig bleibt. Also im guten Fall haben wir eine befruchtete Eizelle, wenn wir riesen Megaglück haben, sogar 2. Aber das ist quasi das Höchste, was möglich ist. Ja, sie hat dann auch nochmal versucht, sich das selber oder uns zu erklären und meinte, dass sie halt die Hormone nicht gleich am Anfang so hochschrauben wollte und dass es daran liegen könnte, dass die bei mir dann nicht so gut angeschlagen haben, dass es vielleicht einfach zu niedrig war oder dass das im Ultraschall, wo sie dachte, das wären so viele Follikel, dass es in Wirklichkeit Zysten sind, aber sie meinte, sie findet es eigentlich nicht so eindeutig, dass bei mir dieses PCO-Syndrom vorliegt, wo man dann Zysten hätte statt Follikel. Ja, also ja, die hat dann natürlich in dem Moment, das ist natürlich ihr Job. Und es ist ja auch gut, dass sie es in dem Moment dann hat, dass sie dann guckt, okay, wie machen wir jetzt weiter und es direkt darum geht, wie geht's weiter. Hat also gefragt, ob wir für diese 3 Eizellen diesen Inkubator haben wollen. Das hatten wir, glaube ich, mal in der letzten Folge oder vorletzte Folge erklärt, dass eigentlich sind ja alle Schalen, quasi Kulturschalen, in so einem Brutschrank, weiß nicht, ob der sich so nennt, und dass es mittlerweile diesen Inkubator gibt, wo jede Patientin eine eigene Kammer quasi hat und dass die nicht mehr ständig rausgeholt werden müssen, weil oben eine Kamera drin ist und dann kann man die auf dem Display beobachten und dass das helfen soll, dass man die besser kultivieren kann, wenn die nicht ständig gestört werden, weil so eine Tür aufgemacht werden muss und es dann Temperaturschwankungen gibt. Und der heißt Geri. Ich weiß nicht, ob das die Firma ist oder der Erfinder, die Erfinderin oder wie auch immer. Und dann hat sie gefragt, ob wir diesen Geri-Inkubator haben wollen. Und wir meinten dann ja und dann hat sie das Telefon genommen, im Labor angerufen und meinte, du, machst du Frau Barbory bitte in den Geri rein? Das war so lustig, weil ich habe es mir in dem Moment vorgestellt, als wenn der Geri irgendwie so ein, ich weiß auch nicht, so ein Kellner mit so einem Schnäuzbart wäre oder sowas und in den stellt sie jetzt unsere Petrischale rein oder keine Ahnung, aber es hat so, dadurch, dass sie das wie so einen menschlichen Namen gegeben hat, vielleicht war es auch ein Berliner Ding, dass sie den Geri genannt hat, aber war auf jeden Fall witzig. Ist jetzt für uns so ein bisschen in den 24 Stunden oder 36 Stunden, die es her ist, sowieso ein kleiner Insider, ein kleiner Running Gag schon geworden. Frau Barbory in den Geri rein, genau. Und dann hat sie sich noch das Formular durchgelesen, wo wir alle Leistungen angekreuzt haben, die wir haben wollen, und ist etwas verwundert stehen geblieben bei dem Punkt mit dem Videomaterial. Man kann ja so ein Timelapse-Videomaterial haben und das hatte ich ja angekreuzt, weil ich das gerne haben wollte. Und dann guckt sie uns an oder mich und meinte, sie wollen die Videos haben für 250 Euro oder das Video. Und dann muss ich wirklich sagen, ihr beide, ihr habt gelacht wie die Hyänen, weil du vorher schon gesagt hast, ja, weiß ich nicht, ob man das braucht. Und sie das dann auch so unnötig fand, weil sie gesagt hat, wir kriegen doch eh Fotos davon. Aber ich muss wirklich sagen, also wir haben für diesen Versuch, wir können das gerne schlüsseln das zwischendurch nochmal auf, aber so grob überschlagen haben wir, glaube ich, 5.000 Euro nur für diesen einen Versuch ausgegeben. Und auf dem Video sieht man Zeitrafferaufnahmen, wie diese Zellen gewachsen sind dann am Ende über die 3, 4, 5, 6 Tage, bis sie eingesetzt werden. Ich finde das so krass, weil man sieht dann eventuell, wie unser Kind entsteht. Und ich finde, ganz ehrlich, bei 5.000 Euro Kosten sind doch 250 Euro für ein Video nichts.
Ja, ich habe auch vor allem über ihre Reaktion musste ich auch lachen und ich glaube dann...
Sie wollen die Videos für 250 Euro haben?
Ich fand's auch witzig.
Ja, ihr beiden habt da wirklich, ja, ihr habt da gesessen und mich ausgelacht.
Wir haben da eh eine Basis.
Ja, ich weiß, war mir total egal. Ich habe gesagt, ja, ich will die Videos haben. Dann habe ich sie nochmal gefragt, ob diesmal auch wirklich keine Tamponade drin ist. Und dann hat sie gesagt, nein. Und Und meinte ich so, nee, ich wollte nur nochmal fragen. Und dann hat sie extra nochmal angerufen im OP und hat gesagt, habt ihr Frau Barbori eine Tamponade eingelegt? Die haben gesagt, nein. Da meinte sie, okay, jetzt sind wir sicher, sie haben keine Tamponade drin. Dann haben wir nochmal den nächsten Termin ausgemacht, beziehungsweise geguckt, wann der ist. Ja, und dann sind wir raus, mussten noch kurz in die Apotheke, haben super viele Medikamentrezepte mitbekommen. Für was für ein Gebärmutterschleimhautaufbau, also Duphaston, dieses Doxycyclin, dieses Antibiotikum, Dexamethason, Carbaglin, ey, ich habe keine Ahnung, wogegen oder wofür das alles ist. Ich habe mir dann noch einen Medikamentenplan gemacht mit Excel, weil ich nehme ja auch noch Thyroxin und Metformin. Und manche Medikamente davon, von denen, die sie mir jetzt aufgeschrieben hat, soll ich 3-mal am Tag nehmen. Manche davon müssen zum Essen eingenommen werden, manche dürfen nicht mit bestimmten Lebensmitteln eingenommen werden und manche müssen mindestens 3 Stunden Abstand zu einem anderen Medikament haben. Das ist so absurd, dass man meiner Meinung nach das gar nicht hinkriegt, wenn man sich keinen genauen Plan dafür macht. Ich weiß nicht, wie das sonst gehen soll.
Ich finde es auch so crazy, vor allem wenn man sich einfach vorstellt, ich muss natürlich wieder nichts nehmen.
Ja.
Und deswegen, ich glaube, das ist auch immer wieder mal so die Perspektive irgendwie so klar zu kriegen, so was für eine Belastung einfach das, also allein dieser ganze Prozess, jetzt wir gehen jetzt mal nicht von der ganzen psychischen Belastung und emotionalen Belastung aus, sondern einfach diese ganzen Medikamente und Spritzen und alles drum und dran, ne? Wie viel man denken muss. Man hat einfach tatsächlich, oder Frau tatsächlich, hat gar keine Möglichkeit, in dem Prozess, von diesem Prozess Abstand zu nehmen.
Ja.
Das geht gar nicht.
Man kann nur versuchen, so gut es geht, damit klarzukommen. Ja. Und ich bin wirklich an meine Grenzen gestoßen bei diesem Medikamentending. Ich weiß nicht, wie das andere machen. Es ist mir wirklich absolut schleierhaft. Weil wenn man so im Schnitt 15 Stunden wach ist etwa, kann man das eigentlich gar nicht unterbringen. Weil wie gesagt, bei manchen Medikamente darfst du nicht in der Nähe von Milchprodukten nehmen. Also nicht du darfst dann nicht in der Nähe von, im Sinne von neben einem Liter Milch stehen, sondern wenn du Milchprodukte zu dir genommen hast, musst du, glaube ich, 1 oder 2 Stunden warten. Bei manchen Medikamenten musst du vorher was essen oder musst dazu etwas essen, damit der Körper das besser aufnehmen kann. Brauchst aber wieder mindestens Abstand zu einem anderen Medikament. Und ich habe das dann irgendwie versucht auszurechnen und mir mit Excel so einen Zeitplan zu machen. Und da kam raus, dass ich 11-mal am Tag was nehmen muss. Und das finde ich so krass. Ich habe 11 Einnahmezeitpunkte für Tabletten am Tag. Und ich bin immer noch der Meinung, ich kann das bei mir durch meine Selbstständigkeit ganz gut hinkriegen. Aber frag mich, wie das ist, wenn Frauen einen Beruf haben, wo sie, keine Ahnung, ich weiß nicht, viel im Kundenkontakt zum Beispiel sind oder in einer Fabrik arbeiten oder was gibt es noch, irgendwie im Außeneinsatz sind, wo man nicht am Schreibtisch sitzt und wenn der Wecker klingelt, den Timer auf Stopp stellen kann und sich die Tabletten einwerfen mit einem Glas Wasser, sondern wo man halt einen Job hat, wo sich das nicht so leicht unterbringen lässt. Das ist, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das machen soll. Und muss auch sagen, dass ich so ein bisschen damit zu kämpfen hatte, dass dieser Kinderentstehungsprozess bei uns so krass klinisch und kalkuliert ist. Oder kommt mir zumindest so vor, als ich dann diesen Plan gestern mir angeguckt oder heute habe ich ihn, glaube ich, ausgedruckt habe ich da so raufgeguckt und dachte so, es fühlt sich irgendwie an, als würden wir uns medizinisch so chemisch ein Kind so zusammenbrauen in so einem Reagenzglas. Das hat sich nicht schön angefühlt.
Ist definitiv irgendwie ein klinischer Prozess. So.
Ja.
Und
es hat sich, ich glaube, so perfide wäre das richtige Wort oder so. Es hat sich komisch angefühlt. Ich weiß, dass es nichts Schlimmes ist, dass es legal ist, dass es moralisch jetzt, ja, weiß ich nicht, scheiden sich wahrscheinlich auch die Geister, ob es moralisch verwerflich ist oder nicht. Ich komme deswegen nicht zu dem Schluss, wir sollten das nicht mehr machen. Ich verstehe das. Ich weiß, dass es Paare und Frauen gibt, die sagen, wir können mit dem Gedanken nicht leben und wir lassen das. Und ich glaube tatsächlich auch, da bin ich mir irgendwie ganz sicher, dass wenn es bei uns mal klappt und das Kind ist da, dass es keinen Unterschied mehr gibt zu anderen Kindern. Ich glaube, wenn wir ein Kind haben und wir gehen in die Kita und holen das Kind ab und neben uns holen noch andere Väter, Mütter, Paare ihre Kinder ab. Ich glaube nicht, dass man in dem Moment noch ein Gefühl des Unterschieds spürt, aber vor allem jetzt in Kontrast zu meinen ganzen Freundinnen, die auf natürlichem Wege schwanger werden, fühlt sich das total komisch an, auf diesen Medikamentenplan zu gucken, wo 11-mal steht, jetzt Carbaglin, jetzt Dexamethason, jetzt Duphaston, jetzt Metformin. Und ja, es fühlt sich komisch an.
Ja, aber ich glaube, dass es tatsächlich, wenn es dann irgendwann mal klappen sollte oder klappt, dass das ja dann der Prozess ist, ne? Die Schwangerschaft ist ja dann eine normale Schwangerschaft. Das ist ja dann, ne, es ist ja kein. Das ist ja, also das ist ja,
ja der, kommt der, drauf an, wie sie verläuft, muss
ja,
ich
gut,
sagen.
Ja, gut, sagen wir, gehen wir jetzt mal davon aus, alles ganz verläuft nach Plan. Dann ist das ja im Prinzip der super bindende Teil. Ne? Ich glaube auch, dass wenn Leute ihre Kinder von der Kita abholen, dann denken die eher an die Schwangerschaft oder an den Prozess der Geburt oder was auch immer, als an den Sex, den sie hatten, mit dem sie dieses Kind gezeugt haben.
Ja, ich weiß, aber da gibt es in der Entstehungsgeschichte des Kindes, wenn man jetzt mal diesen krassen Kontrast nimmt, auf natürlichem Wege und schnell entstanden zu unserem Vorgang gerade, da gibt es ja diese Vorgeschichte dann auch gar nicht.
Ja, vielleicht können wir es dann irgendwann einfach viel mehr schätzen.
Ja, das ist, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt versuchst du schon wieder das so mit anderen Argumenten so gut zu reden. Das stimmt ja auch alles, was du sagst. Aber ich finde trotzdem, dass das, wo wir gerade drin stecken, ohne zu wissen, wie lange das noch geht und wie oft wir das noch machen müssen, fühlt sich das ganz komisch an, als würden wir so Chemikalien zusammenmischen und ich würde mir so täglich, keine Ahnung, wie viele Tabletten hinter die Binde kippen und da versuchen wir jetzt so, auf Teufel komm raus, uns ein Kind zu schaffen. Und das möchte ich gerade gar nicht für andere sagen, überhaupt nicht. Wenn ihr das nicht fühlt, dann ist es super und dann müsst ihr euch das auch gar nicht einreden und ich will euch das auch überhaupt nicht einreden. Ich hatte das ja bis jetzt auch gar nicht, bin ja selber überrascht davon, weil ich bis jetzt immer dachte, ist doch, also ich finde es auch nicht verwerflich, dass wir das machen, aber vielleicht war es auch einfach in dem Moment oder ist es gerade so ein bisschen die Traurigkeit darüber, dass es bei anderen so wie die sich einen Urlaub buchen, so zeugen sie halt auch ein Kind, so einfach mal zwischen Freitag und Sonntag mal einmal schnackseln, so.
Ich würde sagen, bei vielen ist so wahrscheinlich das Kind einfacher als der Urlaub.
Ja, wahrscheinlich und kostet auch weniger, ja. Surprise. Ja, keine Ahnung, ist auf jeden Fall was, wo ich gerade so ja, manchmal so ein bisschen dann zu kämpfen habe oder was ich manchmal so ein bisschen für schwierige Gedanken finde.
Ja, aber das kann ich komplett verstehen. Also weil es ja wirklich, wie wir auch schon gesagt haben, wirklich so ein medizinischer Prozess ist. Wir werden da medizinisch begleitet. Du nimmst super viele Tabletten und sowas. Es hat halt wenig mit der eigentlichen Vorstellung von wir kriegen ein Kind zu tun.
Ja.
So, und das ist, glaube ich, ein Gedanke, an denen müssen wir uns und die in so einer Behandlung sind, einfach so ein bisschen dran gewöhnen.
Wahrscheinlich, ja.
Weil, was wäre die Option?
Ja, eben, genau. Und es gibt natürlich viele Paare oder Einzelpersonen, die sagen, nee, ich entscheide mich da bewusst dagegen.
Ja, klar,
oder
kann man auch machen.
Bewerbe mich fürs Adoptionsverfahren oder wie auch immer. Oder lass das, dann schließe ich mit dem Kinderwunsch ab und versuche meinen Frieden damit zu finden. Auch völlig legitim. Ja, ich glaube, für mich ist der Weg dann eher, mich versuchen, damit abzufinden und versuchen, so den guten Gedanken auch Raum zu geben, dass das jetzt nun mal der Prozess ist. Ja, und das ist jetzt ehrlich gesagt so der Stand. Ich habe dann natürlich direkt wieder gegoogelt, wie könnte es auch anders sein, wie die Chancen sind und die Wahrscheinlichkeiten, wenn man so wenige Eizellen hat, weil es hat mir natürlich Sorgen gemacht, beziehungsweise habe mich wieder völlig lost gefühlt, weil ich dachte, okay, ich hatte jetzt mit so 10, 15 gerechnet, jetzt haben wir 3, was bedeutet das? Hab super viel Erfahrungsberichte gelesen, da finde ich helfen Foreneinträge, da helfen Artikel nicht. Also natürlich, es gibt Wahrscheinlichkeiten und Studien, aber was mir in so einem Zusammenhang viel mehr hilft, ist Erfahrungsberichte von Frauen, denen es auch so ging. Und da habe ich tatsächlich immer wieder diesen Satz gelesen, am Ende reicht eine gute Eizelle, um schwanger zu werden. Und eine gute kann auch in diesen 3 Eizellen dabei sein. Und ja, ich glaube, ich bin manchmal wahnsinnig verunsichert durch diese wissenschaftlichen Wahrscheinlichkeiten, die dann dir irgendwie eine schlechte Aussicht prognostizieren mit 3 Eizellen. Aber was ich auch sehr witzig fand, ich habe sehr viele Foreneinträge gelesen und da gab es wirklich einige Frauen, die mit nur einer Eizelle in der ersten IVF-Runde schwanger geworden sind oder auch in der späteren Runde, aber mit einer. Und es gibt einen Satz, der dann immer dabei steht, den habe ich dir ja schon ganz oft jetzt zitiert, von gestern auf heute, wirklich sehr oft, finde ich wahnsinnig lustig. Die schreiben dann meistens in diesen Foreneinträgen, eine konnte allerdings befruchtet werden und wurde mir dann eingesetzt und das Ergebnis ist jetzt 10 Monate alt und schläft gerade neben mir oder so, ist immer dieser Satz. Von diesen 3 Eizellen konnte eine befruchtet werden und die das Ergebnis ist jetzt 1 Jahr alt und hat gestern Geburtstag gefeiert oder so. Immer dieses und das Ergebnis ist jetzt und macht gerade dies und das. Das hat mir wieder ein bisschen Mut gemacht.
Schön.
Ja, genau. Und ja, und was jetzt der Status quo ist, also ich habe ziemlich dolle Schmerzen, muss ich sagen, an den, ja, wahrscheinlich sind es die Eierstöcke, ich weiß nicht, ob man das so lokalisieren kann, vor allem da, wo diese 2 Riesenfollikel waren, die sie im Ultraschall gesehen haben und sehr extreme Brustschmerzen, wo die aber auch gesagt haben, das ist normal, soll auch erstmal nicht zum Sport gehen. Und ja, jetzt warten wir darauf, dass die uns Bescheid sagen, ob die von den drei Eizellen eine befruchtet werden konnte, vielleicht ja sogar mehr, und ob wir die einsetzen können und die dann einzusetzen.
Das bleibt spannend.
Das ist der Status, und sobald wir mehr wissen, würde ich sagen, nehmen wir die nächste Folge auf und ihr werdet das Ergebnis hören, so oder so.
So oder so.
Und damit?
Tschüss.
Tschüss.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
Britney! Britney Spears is back in the hospital.
Oh, baby.
Thank you, Britney.
Kopfkahl rasieren, mit Madonna knutschen, Python um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was die alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In 4 Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaaten-Kaff bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Gruschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag.
Mensch.
Bis dann, love you, bye. Ciao.
Strong Britney.
Oh, yeah. I'm embarrassed. Can we?